Moin moin liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Radio Raccoon, eurem Lieblingspodcast. Wir sind heute nicht zu dritt unterwegs, tatsächlich sind wir heute zu viert unterwegs mit einem wunderbaren Gast, dem lieben Sam Fischer. Hallöchen Sam, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich.
Ein kleiner Applaus für Sam.
Das machen wir auf
der Arbeit immer so, ein kleiner Applaus für und dann klatscht man einmal.
Okay, und ihr habt es gerade schon gehört, der wundervolle Pat ist natürlich auch mit am Start.
Hallöchen.
Und der liebe Chris natürlich auch.
Warum ist er wundervoll und ich bin nur der Liebe? Also langsam fühle ich mich hier gemobbt und gedisliked und nö, bin ich raus. Ciao.
Hier wird heute keiner gecancelt, alle bleiben drin.
Sam, hast du eigentlich Bock, bei einem Resident Evil Podcast mitzumachen?
Natürlich.
Fangen wir mal bei dir an. Wird man hier ersetzt, ist ja unglaublich.
Stell dich doch einmal vor.
Ich bin Sam und ich habe unter anderem einen Twitch-Kanal und einen YouTube-Kanal, also SamFischer82 bei Twitch, SamFischer82TV bei YouTube, da mache ich so kleine Videos, meistens so eine Stunde mit bei YouTube und Twitch halt alles mögliche, was Neues, bin ich so am Zocken und dann kann man mir da auch zuschauen und mich zulabern. Dann habe ich natürlich aber auch einen Podcast Nerdbedarf, wo wir alles mögliche über Filme allgemein und Serien bequatschen. Und dann habe ich auch noch den Podcast Let's Talk About Video Games. Da geht's dann halt auch über Videospiele. Und euch drei habe ich ja dazu eingeladen. Das wird ja dann irgendwann in Bälde folgen. Freue ich mich schon drauf. Aber heute bin ich bei euch. Ich freue mich sehr. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und als alter Hase bin ich doch irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ich habe schon gedacht, ich muss so eine GZSZ-Begrüßung machen oder so eine Vorstellung.
Was
so
ist eine GZSZ-Begrüßung?
Ja, einmal bitte lassiv in die Kamera drehen. Dankeschön.
Ach so, das. Ja, okay. Aber das ist ja schon eine ganze Menge, was du da hast. Ne? Hast du noch ein anderes Leben? So?
Nö. Das Ding ist, hauptberuflich würde ich das gern machen, so wie die großen Streamer, wo man ja alle kennt, so ein Montana Black oder Kronk und wie sie alle heißen. Mhm. Das Ding ist halt, das Leben kostet Geld und dafür muss man arbeiten gehen. Wem sage ich das? Ne? Ihr drei kennt das ja auch so. Und dementsprechend mache ich das alles in der Freizeit, meistens nachts, weil nachts schlafen Kind und Frau. Und da habe ich dann Zeit, um so Sachen zu machen.
Und wann schläfst du? Schläfst du auch?
Ich bin tatsächlich einer, wo sehr wenig Schlaf braucht. Mir reicht aber 3-4 Stunden.
3-4 Stunden und Herzinfarkt, also bei dir ist alles in Ordnung soweit, ja?
Bis jetzt, ja.
Cool. Ich meine, ich schlafe 6 Stunden, das ist aber trotzdem zu wenig irgendwie, das ist, okay.
Ich habe extra Energy Drink meiner Lieblingsmarke, deswegen habe ich es heute nicht in der Dose, sondern im Glas hier deniert, damit man keine Schleichwerbung macht, aber das ist so so wie manche Zigaretten rauchen, ist in Energy Drinks mein.
Okay, super. Also 3-4 Stunden Schlaf pro Nacht plus Energy Drink. Das klingt nach einem guten Cocktail.
Okay, aber ich darf auch vermuten, du hast ja wahrscheinlich auch eine gewisse Affinität zu Resident Evil, ne? Wenn man jetzt das so sieht bei dir, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber da ist sehr viel Resident Evil Stuff im Hintergrund und auch an dir. Ja, und nee, Captain America ist auch da.
Nein, natürlich bin ich großer Resident Evil Fan. Das ist einer meiner Lieblings- ja, Franchises oder Serien. Es gibt auch so Sachen wie Silent Hill, wo ich gern spiele oder hier Bioshock, so Sachen gibt's auch, aber Resident Evil bin ich schon eigentlich seit der ersten Stunde dabei. Ich dachte, ich bin heute der Älteste in der Runde, bin ich Gott sei Dank nicht. Ich wollte nämlich schon sagen, ich bin der alte Hase hier. Aber nee, ich bin tatsächlich seit der ersten Stunde Resident Evil Fan, ja. Und das hat damals dann auch in meinem Jugendalter dann natürlich mit den ganzen Filmen auch so angefangen. Dann kam ja Zombie 1 so. Also gab's früher schon, aber das Interesse für diese Filme kam dann mit Resident Evil noch auf.
Okay. Und dann sind wir nämlich auch jetzt tatsächlich bei unserem Thema für heute angekommen. Wir wollen nämlich heute über die verschiedenen Epochen von Resident Evil reden, denn Resident Evil gibt es nun fast seit 30 Jahren. Unglaublich. Fast 3 Jahrzehnte schon. Und die Serie hat sich ja im Laufe der Jahre immer wieder neu erfunden, so. Genau. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben einmal, ich sage mal, ich habe das unterteilt in die klassische Epoche. Also 96 bis zum letzten Release 2002. Und danach ging es dann weiter von 2005 bis 2012 und dann von 2017 bis heute. Und wir steigen mal ein mit der, natürlich mit der klassischen Epoche, sage ich jetzt mal halt, ne? Was sind so die Merkmale für euch? Und ja gut, eigentlich hätte ich die Frage, wart ihr von Anfang an dabei, aber Das wissen wir nur schon, ne? Wir waren, glaube ich, alle von Anfang an dabei.
Ja, so Six ziemlich, Camp. Ne? Ja.
Ja, also zumindest also, in der Epoche halt, ne? Ja. Sam, bist du 96 schon dabei gewesen?
Ja, ja, tatsächlich. 96. Ich war 96, okay. War ich 14 Jahre alt. Natürlich für dieses Spiel noch zu jung, da ich aber einen amerikanischen Freund in der Schule hatte und dann über den sein Vater, also der war hier stationiert in Deutschland von der Armee. Und von dem habe ich dann das Spiel bezogen und habe das dann halt auch mit 14 dann schon gespielt, ja. Viel zu früh. Oder auch nicht, wie man sieht. Für mich war es nicht zu früh. Ich hatte meinen Spaß damals. Aber wenn man so nach diesen USK-Richtlinien und sowas geht, wäre es natürlich zu früh gewesen.
Ey, ganz ehrlich, wer ist damals gerade in der PS1-Ära nach USK-Richtlinien gegangen? Kein Schwein.
Kein Mensch.
War das damals USK oder war das noch BPJM?
Kann auch sein, dass das die BPJM war.
BPJM war bis 2021. Wann haben die aufgelöst? Das war relativ spät sogar. Die Bundesprüfstelle haben sie wirklich spät aufgelöst. Aber ist ja auch egal, darum geht's ja gar nicht. Du hast damals ein Spiel in die Pfoten gekriegt, wo du hinten diesen kleinen Diamanten drauf hast mit einem roten Logo schon so. Da bist du schon, ja, das spielt man aus Prinzip, das war ganz klar.
Spielt sich, weil es mich interessiert, sondern aus Prinzip, weil es ja, wahrscheinlich brutal ist.
Ja, da hattest du die Parasite Eve oder Silent Hill in den Händen und dachtest dir so, hinten dieses rote Logo, das weiß ich noch ganz genau, auf jeden Fall musst du das spielen, weil es ist auf jeden Fall noch nicht für dich geeignet.
Da immer wir als halt. Radio Raccoon ja auch einen Bildungsauftrag haben, kurze Frage in die Runde, wisst ihr auch, wofür USK steht?
Irgendwas mit Selbstkontrolle.
Uneingeschränkte Selbstkontrolle?
Nee, Unterhaltungssoftware, Selbstkontrolle.
Genau. Und ich habe gerade nachgeschaut, damals war tatsächlich USK ist das, ne? Ich weiß, jetzt kann man das wahrscheinlich nicht so gut sehen. Aber ja, ist noch tatsächlich USK gewesen.
Also die BPJM war ja diese Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien.
Jugendgefährdende Medien, genau.
Ja. Ganz wilder Scheiß.
Das Ding war ja, dass ich damals auch nicht die deutsche Version dann von dem Spiel hatte, sondern die amerikanische. Und die lief ja nicht auf PAL, sondern NTSC. Mhm. Dementsprechend hatte ich halt auch eine umgebaute PlayStation.
Also so Chip nicht, ne? Fragen wir mal so.
Ich weiß auch ganz genau, ich habe damals die PS1 relativ spät gekriegt, 2001. Und meine Eltern haben das Ding zu Weihnachten gekauft und sind direkt mit dem Karton original verpackt in einem Laden bei uns in Gladbeck gefahren, der hieß Highscore. Der hat Games verkauft und noch Konsolen umgebaut. Und die haben das Ding direkt umbauen lassen. Weil die gesagt haben, ey, die Spiele, die sind so teuer. Wir kennen da ein paar Leute, die günstiger an die Spiele rankommen. Ja, dann wird die Konsole direkt erstmal umgebaut.
Ach so, ich dachte, weil Importspiele sind ja eigentlich noch teurer. So. Aber hast ist egal.
Hast du deine PlayStation dann auch immer auf den Kopf drehen müssen, damit es richtig läuft?
Nee, ich hatte die Slim, die kleine,
abgerundete. Okay. Ja. Okay. Ja. Weil ich habe tatsächlich, wenn ich eine CD reingemacht hatte, die halt nicht PAL war, habe ich die auf den Kopf drehen müssen, weil sonst lief sie dann.
Habe ich die Tage noch auf TikTok ein Video zugesehen.
Mhm. Wahnsinn.
Das hatte irgendwas mit der das hatte aber auch mit dem Modell der PlayStation zu tun. Ja. Ich sag mal, wenn das die Konsole ist, dann war bei der älteren Version hier der Laser und der war irgendwie näher an der Kühlung. Und bei der zweiten Version haben sie den Laser an eine andere Stelle gesetzt, damit der weiter weg vom Kühler ist. Und wenn die überhitzt ist, dann konntest du die Konsole halt immer auf den Kopf drehen und dann war da an der Lüftung irgendwas anders, dass der Laser halt nicht überhitzt ist.
Genau.
Ja.
Richtig. Okay.
Der Technik-Podcast.
Genau, aber zurück zur Frage. Was hat für euch denn diese Epoche ausgezeichnet? Was war da besonders, sag ich mal, an den Resident Evil-Spielen? Das sind ja jetzt 6 Spiele. Jetzt, also wir behandeln heute die Hauptreihe sozusagen, die Hauptspiele. Mhm. Ja, ich zähle Code Veronica und Zero dazu. Genau, in der ersten Epoche waren es halt 1, 2, 3, Code Veronica, 1 Remake, Zero. Hab ich eins vergessen? Ich glaube nicht, ne?
Dead Aim?
Nee, Dead Aim würde ich jetzt als Spin-Off sehen.
Ach so, die Spin-Offs nicht, ja, stimmt.
Genau.
Nee, warte mal, 6 Teile hast du gerade gesagt. Du hast 1 Director's Cut, 2, 3, dann hattest du 1
Code Veronica?
Code Veronica und Zero.
Ja.
Ja. Ja. Genau.
Also
ja,
auf jeden Fall Fixed Camera, beziehungsweise bei einigen von den Titeln Dynamic Fixed Camera, Tank Controls, cheesige Dialoge, großartige Soundtracks und Ressourcenknappheit, Speichern mit Farbbänder.
An Schreibmaschinen.
An Schreibmaschinen.
Die Türsequenzen.
Zwischensequenzen, genau.
Die Türen, also gerade auch immer, wenn man eine Tür passiert.
Genau, ja, so, halt diese, diese Ladescreens, die halt die Ladezeit kaschieren sollten, genau. Und ja, Zombies auf jeden Fall, ne? Also für mich so die erste Resi-Ära ist unweigerlich oder untrennbar mit Zombies verbunden.
Ja, ja, und das ist genau. alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind ja Punkte, wo der Atmosphäre von diesen Spielen damals beigetan hat, also Gutes dazu getan hatte, dieses, man muss irgendwo speichern, man hat nicht dieses automatische Speichern wie heutzutage. Du musstest praktisch immer irgendwie gucken, dass du genug Farbrollen hattest, weil wenn irgendwo nicht gespeichert hast und hast gesagt, ja komm, das schaffe ich noch so, und dann hat es dann nicht gespeichert, hat es dich halt mal 3-4 Stunden zurückgeworfen und nicht nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Und das waren so Sachen, das hat da alles dazu getan, dass die Spannung, die, dieses, ja, ich bin wirklich hier am Survivalen, also ich bin hier wirklich am Schauen, dass ich hier durchkomme, ja, Wortkreation. ja, dass man hier durchkommt und versucht wirklich am Leben zu bleiben, ja? Ja, also dass man auch versucht, kein Zombie irgendwie mal in den Arm zu rennen, weil heutzutage ist wirklich so, ja komm, dann macht er mich halt kaputt, 10 Sekunden später bin ich eh wieder da und dann versuche ich es halt anders, ja. Und das war halt damals nicht so.
Ja.
Ich sehe das immer.
Mehr Tension so, ne?
Bitte?
Alles ein bisschen mehr Attention, ein bisschen mehr Aufregung so die ganze dahinter, ne?
Ja.
Spannung.
Ist halt, du musst es halt immer taktisch überlegen, was ist jetzt klug? Scheiße, ich habe nur noch 2 Farbbänder im Inventar. Genau. Verballer ich jetzt eins zum Speichern oder gehe ich das Risiko ein und mache noch 1-2 Schritte weiter? Also sammle noch irgendwelche Schlüsselobjekte oder versuche noch irgendeinen Bosskall zu machen oder so. Oder gehe ich halt auf die sichere Bank, gehe dann aber halt das Risiko ein, dass ich dann für danach keine Farbbänder mehr habe. Ne? Oder ich kenne auch ganz viele Leute, die gesagt haben, ey, wenn ich irgendwie dann in einen Bossfight reingegangen bin oder in eine blöde Situation, wo viele Gegner waren und ich habe meiner Meinung nach zu viel Muni verballert, dann habe ich ja für den letzten Speicherstand noch mal geladen, weil ich genau weiß, die Muni brauche ich gleich noch mal für einen anderen Abschnitt. Also immer so dieses Taktieren, Haushalten mit den Ressourcen, die man hat. Und wann setze ich jetzt halt einen Speicherpunkt? Weil es ist halt nicht kostenlos, geschweige denn automatisch gesetzt so. Das steht auch für mich so für die erste Resi-Ära.
Ja.
Ja. Ja, genau. Also ich wollte nur kurz anmerken, dass in der japanischen Version, glaube ich, bei Jill, ich weiß nicht, ob das damals zum Anfang schon so war, dass du da keine Farbbänder brauchtest. Die japanische Version war grundsätzlich ein bisschen einfacher so. Und die PC-Version, die dann irgendwann nochmal Anfang der 2000er kam, da ist das ja auch so, dass Jill keine Farbbänder braucht.
Weißt auch, woher das rührt, Florel? Weil in Japan war damals diese Videotheken-Geschichte, also dass man Spiele ausleihen konnte, gab es da nicht, das war verboten. Bei uns in Europa, beziehungsweise in der westlichen Welt, gab es das ja und da deswegen haben sie es halt schwerer gemacht. Weil sie genau wussten, die leihen sich die Spiele aus und wenn es zu leicht wäre, dann könnten sie es innerhalb von einem Wochenende durchzocken. Und deswegen haben sie das schwerer für den westlichen Markt gemacht und Japan eben nicht. Krass. Habe ich erst heute gelesen.
Krass, das wusste ich tatsächlich
aber
nicht.
Aber ohne Scheiß, jetzt wo du das sagst, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört.
Krass. Das macht doch Sinn.
Ja.
Macht absolut Sinn.
Ja, jetzt wenn man das so hört, ne, auf jeden Fall. Was mir auch gar nicht jetzt so richtig klar wurde, wo Pat dazu das eben sagt, ist, dass es ja die Zombie-Ära sozusagen war halt, ne?
Ja, ja.
Ich habe das, also diese Epoche habe ich für mich abgespeichert, wirklich so als diese Umbrella Raccoon City Storyline, so sag ich mal, ne? Weil danach ist ja alles ein bisschen anders gekommen.
Ist es ja auch. Also ist ja gerade die, ich sag mal, wir lassen jetzt mal Code Veronica und Zero außen vor, ja, wobei Zero ist ja auch mit Umbrella so stark verbunden, aber gerade für mich die ersten 3 Teile, die sind halt so die Raccoon City oder Umbrella Trilogie, ne? Die gehören halt so zusammen. Ja.
Da fällt mir auf, Resident Evil wird in wenigen Tagen 28 Jahre alt. 25. März war's, ne?
Wahnsinn, oder?
28 Jahre.
Ja. Wir werden alt. Habt ihr denn alle Teile oder alle Hauptteile der Reihe gespielt? Ja, also aus der Epoche. Ja.
Nee. Nee? Natürlich, doch.
Ja, welche haben wir denn gerade gesagt? 1, Director's Cut, 2, 3, Code Veronica, 0, ne?
Und 1 Remake.
Und 1 Remake. Nimm den Director's Cut einfach raus und dann hast du die 6 Spiele.
Ja. Ja, also Code Veronica habe ich einmal mit der Schlotti zusammen durchgezockt, wobei ich sagen muss, ich glaube, easy zwei Drittel des Spiels, also wir haben es im Stream halt gespielt, und zwei Drittel des Streams oder des Spiels hat sie dann übernommen, weil sie das Spiel halt in- und auswendig kennt. Ich war zwar dabei, als es gezockt wurde, ich habe es danach aber nicht nochmal selber durchgespielt, weil ich bin halt kein Fan von dem Game.
Also hast du es auch lange, lange nach Release erst gespielt?
Ja.
Oder gesehen? Okay.
Ja. Das ist bei mir genauso. Ja. Das kam raus und das hatte sofort irgendwie, ist ja gleich beschlagnahmt wurde es nicht, aber es war halt auf dem Index gelandet und das gab es ja in den Videotheken halt nicht. Und dann hattest du keine PlayStation 2 oder keine Dreamcast und dann war sowieso erstmal vorbei mit Code Veronica. Ich habe dann Survivor gespielt und dachte mir so, ja toll, die Resi-Reihe hat ja einen ganz schönen Absturz hinter sich gelegt. Und dann habe ich tatsächlich die Reihe auch für ein, zwei Jährchen aus den Augen verloren.
Ja, kann ich verstehen. Ja, das sagen ja auch viele, dass Code Veronica so der comichaftigste Teil von allen ist, ne? Der so ein bisschen mehr so Manga-Flair reinbringt und das mögen die meisten nicht.
Ja,
aber gerade die Geschichte mit diesen Zwillingen, Zwillingen, die fand ich immer eigentlich sehr lustig. Ja, die hat mir immer gut gefallen, weil das was so Verrücktes reingebracht hatte. Aber was ich noch sagen wollte zu vorhin, was mir so die erste Trilogie oder der Anfang von die Resident Evil Reihe ausgemacht hat, war dieses Environmental Storytelling?
Environmental Storytelling.
Genau, ja. diese Sachen, wo eigentlich eine Geschichte erzählen, nur durch Gegenstände oder durch Sachen, wo halt im Raum rumliegen, beziehungsweise zerstörte Umgebungen. Zum Beispiel bei Resident Evil 3 Nemesis, ja. Man hat ja beim zweiten Teil gesehen, dass der Tyrant abgeworfen ist, diese 6 Kapseln, und dann wurden 5 weiter transportiert. Man hat sich mal gefragt, was ist mit diesen 5 Kapseln passiert. Und bei Nemesis wird es so mehr oder weniger aufgeklärt, aber jetzt nicht durch ein Schriftstück, was man sieht, oder durch einen Videoclip, sondern man kommt ja im dritten Teil irgendwann in so eine Firma, so eine Fabrik. Und da ist ein Raum, wo halt gekämpft worden ist. Da liegen viele von diesen UBSCs, also von diesen Hanks-Typen, und halt 5 Tyrants, wo zerstört worden sind, natürlich in verschiedenen Stufen, Entwicklungsstufen, weil die verwandeln sich ja. Aber die liegen da tot in diesem Raum rum. Und dann, also jeder aufmerksame Resident Evil-Fan weiß dann sofort, Moment mal, im zweiten Teil, da waren doch noch 5 Kapseln übrig, als der Hubschrauber vorbeigeflogen ist. Und da sind es 5 Stück. Das sind immer so Geschichten, wo ich immer stark fand bei der Resident Evil-Reihe, dass so durch Gegenstände, durch Leute, wo da rumliegen, oder auch durch Briefe und Tagebüchereinträge und sowas, halt noch eine Welt aufgebaut worden ist. Ja.
Das finde ich halt auch immer, sorry.
Was tut? War halt zu der Zeit halt auch das perfekte Storytelling so an sich. Also du musstest keine, erstens diese Cutscenes, die zu machen, die waren teuer. Du musstest da unglaublich viel programmieren oder halt sogar Motion Capture machen. Keine Ahnung, wie die das genau damals gemacht haben. Und nicht jeder Teenager oder 18-Jährige oder so hatte die Geduld, sich da 5 Minuten Filmrennen zu ziehen, die alle, die konnten und das Spiel mehr als einmal gespielt haben, haben dann irgendwann diese großen, langen Szenen geskippt. Und wenn du dann halt so ein Schriftstück findest, dann kannst du dich entscheiden, lese ich das, weil mich die Story interessiert, oder klippe ich das auch einfach weg? Und ich fand das gerade, das zu lesen, zum Beispiel Tagebucheintrag, Itchy Tasty zum Beispiel, Jucken Lecker, wir kennen es alle, ne? Diese Geschichte des Wachmanns, die ist unglaublich toll. Also so eine Side-Stories in dieser Hauptgeschichte, das macht es umso toller, finde ich. Und da gibt es etliche dieser Tagebucheinträge, die man irgendwo findet, die ich so großartig finde. Und ich finde, das wäre ein geiles Konzept für eine Resident Evil-Serie, jetzt im Film, wenn du wirklich sagst, hier diese Tagebucheinträge, da Jogger vermisst in den Arklay-Wäldern. So. Und dann siehst du halt den Detective, der versucht zu ermitteln, was hat denn den nur getötet oder so. Fände ich unglaublich toll, solche Geschichten zu erzählen. Und deswegen, das ist meiner Meinung nach, ist das beste Format für ein Storytelling in einem Videospiel.
Boah, stellt euch mal vor, die würden eine Serie so im Style und mit der Qualität von einem True Detective rausbringen, aber im Resident Evil-Universum, bevor der T-Virus ausbricht.
Oh ja.
Müsste ich erstmal True Detective gucken.
Unbedingt.
Habe ich auch noch nicht geguckt, aber ich hätte jetzt Akte X in die Kiste geworfen, weil Akte
auch
X
gut, ja, auch gut, ja.
Die erzählt es ja auch immer sehr spannend, so mysteriöse Fälle und sowas. Und da finde ich das auch in dem Stil stark.
Ja.
Aber was ich jetzt noch zu dir sagen wollte, Chris, die Auffassungsgabe von uns damals als Kinder war aber höher als die Kiddies von heute. Weil ja, ich habe jetzt selber zwei Söhne, die spielen Fortnite, TikTok ist überall präsent bei denen. Und dass die, ich habe auch schon zu denen gesagt, weil mein Großer ist jetzt 16, habe ich gesagt, hier, ich habe alles da, spiel's, das ist geile Story. Zu langweilig. Ich so, was zu langweilig? Ja, muss halt alles durchlesen.
Was zu langweilig?
Ich sag, doch, schlaf draußen.
Wobei ich sagen muss, ich habe ja, damals...
Die Auffassungsgabe von früher Handy-Kitties heutzutage, das finde ich irgendwie...
Schade.
Schade.
Ja. Ja. So, das ist einfach so. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe 97, damals habe ich das tatsächlich auch schon gesagt, als ich Tomb Raider 2 gespielt habe und dann habe ich mir Final Fantasy 7 irgendwie von meinem Bruder geholt. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Rotz? Da muss ich die ganze Zeit lesen. Aber ich habe, naja,
ich habe sie doch lesen, ganz gesehen.
Genau, was soll das? Ja, das so viel zur ersten Epoche. Das waren 6 Jahre, 6 Spiele. Ne, 2002 kam aus der Epoche der letzte Teil raus. Jetzt muss ich überlegen, welcher waren das? Zero oder das 1er Remake? Was kam denn zuerst? Eins am Anfang des Jahres und eins Ende des Jahres.
Na?
Jetzt muss ich kurz gucken.
Ich würde sagen, Zero war das letzte, weil das kam im November 2002 raus.
Das ist ja, richtig. Ja,
dann ist es. Das ist genau. Einser Remake kam, glaube ich, im März raus, ne? März 2002.
Ich glaube auch, März war es, ja.
Ja. Genau.
Habe ich gestern übrigens wieder angefangen zu zocken, Zero.
Mhm. Und du liebst
es, oder? Munkelt. Man munkelt, man macht eine Retrospektive drüber.
Ganz vielleicht, eventuell.
Sehr schön. So.
Und wie findest du es vom Gefühl her, mal wieder Zero zu spielen? Weil ich habe es tatsächlich auch mal vor ein paar Monaten probiert und dieses, ich habe keine Kisten, wo ich mich da orientieren oder sortieren kann, sondern ich muss alles irgendwo an Ortschaften ablegen und dann, verdammt, jetzt habe ich Granatwerfer irgendwo in irgendeinem Raum abgelegt, jetzt muss ich da wieder hinlatschen und den da holen.
Also ich sag mal, es gibt eine Sache, die ist super furchtbar daran, und zwar, wenn du das an einem Ort ablegst, weil das ist ja nicht so, du stellst dich an einem Punkt und sagst, ich drop jetzt hier den Granatwerfer und der liegt dann exakt an der Stelle, wo du gerade als Figur stehst, sondern das verrutscht dann immer so ein bisschen über den Boden. Und dann gibt's halt Gegenstände, die genau in diesem Übergang zwischen zwei Bildschirmen liegen. Und bis du die da mal wieder eingesammelt hast, das ist wirklich ein Pain in the ass. Das Gute ist, du siehst ja immer auf der Map, wo die platziert sind. Du kannst immer nachvollziehen, okay, wo muss ich denn hin, um die Gegenstände zu sammeln? Und wenn du ein großes Areal wechselst, kommen ja die Gegenstände mit. Zum Beispiel, wenn der Train Crash ist, dann sind nicht die Gegenstände, die du im Zug gelassen hast, sind dann einfach weg, weil du sie nicht vorher, bevor der Train halt crasht, eingesammelt hast, sondern die liegen dann vor dem Zug in diesem Flammenmeer, ne?
Ja. Rausgeputzelt.
Ach, alter Schwede, es ist einfach so fucking unnötig verkompliziert alles. Du musst halt wirklich für alles, was du machst in diesem Spiel, gefühlt einen mega Umweg machen. Und das ist einfach nur nervig. Alleine, wenn du deinem Buddy sagen willst, ey, baller bitte jetzt nicht die ganze Munition weg, geh auf inaktiv ins Menü, mit dem Cursor rübergehen, dann musst du auf den Charakter, dann musst du das umswitchen.
Also, dass ihm schon die Munition von vornherein einfach wegnimmst, halt, dass er gar nichts mehr zum Ballern hat.
Ja, oder so halt. Ja. Ich, keine Ahnung, also von der Optik her super toll, Story super dämlich, dieser Edelmann mit seinem zackigen Kleid, der Opern singt, furchtbar, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, da steckt ein geiles Game drin, aber sie hätten ein paar Sachen ändern müssen, damit es wirklich ein gutes Resident Evil ist, was so auf Augenhöhe mit dem 1er Remake ist. Weil irgendwie, ich sehe die beiden immer zusammen. Die sind zur selben Zeit rausgekommen. Die haben beide dieselbe Optik, selbe Steuerung. So, das hätte ein tolles Resi werden können. Aber sie haben es halt durch ein paar dumme Aktionen irgendwie verkackt.
Ich finde halt, bei Zero gibt's halt so ein, zwei Logiklöcher. Gerade mit Rebecca, ne? Sie im ersten Teil macht es so, oh, was ist denn hier los? Aber 2 Stunden vorher hat sie den ganzen Zug mit Zombies gesehen gehabt und so, weißt du. Das war immer so eine Sache, wo ich dachte so, okay. Ja. Aber als Resident Evil-Fan drückt man da halt so ein Auge zu und sagt so, ja, okay, komm.
Ey, weißt du was? Da hätten die dann, das wäre auch total dumm und schwachsinnig gewesen, aber wenn die sowas gemacht hätten wie am Ende, bevor sie zum Haus kommt, stürzen die irgendwo runter, sie stößt sich den Kopf und hat alles wieder vergessen. Es wäre total dumm und cheesy, aber es wäre immer noch besser gewesen als dieses, okay, eigentlich entwickelt sie sich ja schon zu einer Kämpferin und dann ist sie wieder in Resident Evil 1 und ist wieder so total unbedarft und unbeholfen und das passt halt null zusammen.
Nee. Nö, weißt du nicht,
ist sie nicht, das stimmt nicht.
Ja,
die sprüht Chris irgendwie so ein bisschen Pfefferspray ins Auge, aber mehr auch nicht. Die rettet Rid, also in der Chris-Kampagne wartet sie bei Richard, der von der Schlange gebissen ist. Dann rettet sie Chris von der Pflanze 42, mixt diesen Frau Jolt und wendet den im Keller sogar an, da wo Haie sind und so. Also mutig ist sie auf jeden Fall. Und die ist bereit, okay, sich für ihre Kameraden zu opfern. Ich finde die, das ist bloß halt blöd, die wird im ersten Teil dann zu einem absoluten Nebencharakter abgestempelt. Die hat nichts zu tun. Die wird so, aber die, dass die das alles erlebt hat vorneweg, das, damit habe ich kein Problem. Also das ist glaubwürdig. Das Problem ist nur, Zero war hinten dran geklatscht und die erzählt nichts von den Ereignissen aus Zero in Resident Evil 1. Die sagt nur, ja, unser Heli ist abgestürzt und fertig, ne? Die sagt nicht, du Alter, weißt du, was mir passiert ist?
Da ich habe so eben die Eagle Queen kaputt gemacht.
Da war so ein Typ im Kleid und der verträgt kein Sonnenlicht und keine Ahnung, der Zug ist im Gleis und so ein Häftling und ich, wir haben das überlebt und scheiße, Mann, was war das für ein Tag? Nein, passiert halt alles nicht, ne?
Aber, scheiße, Mann, was war das für ein Tag?
Ganz kurz, Zero und Code Veronica sind für mich diese beiden Spiele, wo es furchtbar wichtig ist, diese mehr als einmal zu spielen. Die Mechaniken, die du rausfindest beim zweiten Durchlauf, die sind wichtig. Du findest dann manchmal auch erst raus, wenn du in einen Raum reinkommst und dein Sidekick, der hat gerade die Schrotflinte in der Hand und du willst nicht, dass der die benutzt auf die, du musst da gar nicht, du kannst den doch einfach wegsteuern. Du kannst dann die zweite Figur mit dem zweiten Joystick einfach wegsteuern. Und du kannst den weglaufen lassen. Das ist alles so, Code Veronica, kannst du dich festspielen. Wenn du an einer Stelle nicht mehr genug Munition hast, dann kannst du das Spiel so crashen, dass du an einer Stelle einfach nicht mehr weiterkommst bei einem Bossgegner. Dass du musst quasi ausmachen und am besten von vorne beginnen. Und das ist das Geile an diesen beiden Games. Wenn du die auswendig kannst, machen sie plötzlich Spaß. Wenn du die das allererste Mal blind spielst, ist es unglaublich frustig. Ja. Das ist meine Meinung über diese beiden Teile. Und dafür habe ich die irgendwie lieben gelernt, weil die sind anders, die sind eigenwillig und die sind kompliziert und die nehmen dich nicht so an die Hand wie die originale Trilogie.
Also bei mir ist das so, dass gerade Code Veronica ist genau umgedreht. Ich habe das damals geliebt, Code Veronica, und das hat aber so ein bisschen abgenommen, aber das ist vielleicht was für einen anderen Podcast so.
Ich sag mal, die Zero und Code Veronica sind ja trotzdem noch Spiele, die ich gern gespielt habe. Da gab es dann in der Serien weiter Folge Teile, wo ich da so gedacht habe, boah, das war aber jetzt
kein... Ist das jetzt euer Ernst?
Wirkliches, ja, genau. War das euer Ernst? Ich sag mal, der sechste Teil.
Genau. Dann können wir ja direkt weitermachen mit der nächsten... Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht...
Nee, alles gut. Das wollte ich noch loswerden.
Genau. Dann war ja Ende 2002 kam der letzte Teil raus, also Zero.
Und Zero.
Dann ging es, aber bei Zero hat man schon gemerkt, okay, sie versuchen hier was zu verändern. Das alte System, ich sag mal, in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen ausgelutscht, ne? Wir packen zwei Charaktere rein, keine Kiste mehr und sowas. 2005 kam dann aber der richtige Umbruch. Da ist dann Resident Evil 4 für den GameCube erschienen. Und das hat die ganze Serie komplett auf den Kopf gestellt. Horror war mehr oder weniger weg. Noch so ein bisschen, ich habe damals immer gesagt, das ist nicht Horror, das ist Terror halt, ne? Weil ständig irgendwelche Leute kommen halt, ne? Und da ging die ganze Serie so in die Action-Richtung. Wir haben 2005 bis 2012, das sind 7 Jahre, da haben wir tatsächlich nur 3 Hauptspiele bekommen, 4, 5 und 6, aber ein Arsch voll Spin-Offs mit Revelations, Operation Raccoon City und so weiter und so fort halt, ne? Das ist so diese ganze Ära, wo es halt mehr um Geballer und Action ging als alles andere. Richtig. Keine Zombies mehr. Und da meine Frage an euch, wie kam damals denn die Umstellung bei euch an?
Gut. Ich habe Resi 4 eingelegt und dachte mir so, da fuck, was ist das? Wie geil ist das denn? Und ja, es war weit weg vom alten Spielprinzip, aber Resi 4, erstmal eingelegt, Nebel, Dorf, so alles braun in braun und grau und irgendwie, das sind so spanische Hinterwäldler, die, das sind ja wie Menschen, die können ja fast denken wie Menschen, die sind viel, viel gefährlicher als Zombies.
Die benutzen Waffen.
Die haben Äxte und Waffen, so Zeug, die werfen das auf dich von weit weg und dann kommt einer mit einer Mistgabel an und piekst in dich rein und du denkst dir so, was, Alter, was ist denn hier los? wenn du dann noch denkst, so, okay, die fackeln da gerade einen von deinen Polizistenkollegen ab und so, wow, das ist alles schon sehr, sehr heftig, aber du gehst um die Ecke ins hinterste Eck vom Dorf, da kommt dir der erste Dr. Salvador entgegen und ich dachte mir so, nein, was ist das denn jetzt? Da kommt ein Typ mit einem Sack über dem Kopf mit einer Kettensäge auf dich zu und brüllt, als ob er dich zersägen will. Und das, ich fand, ey, ohne Scheiß, Resident Evil 4, diese Erinnerung daran, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Kann ich anders sagen. Die Originaltrilogie in allen Ehren, aber ich liebe Resident Evil 4.
Also als ich das Vierer-Game das erste Mal gesehen habe, Das war über so Trailer aus Zeitschriften, ne? Ich fand, das sah richtig geil aus. Das sah auch damals, was man so am Bildmaterial gesehen hat, hätte man schon denken können, dass das Game gruselig ist, weil die da schon echt so düstere Szenen und krasse Viecher und so gezeigt haben. Ich habe das auch damals, glaube ich, gar nicht so analysiert, dass ich irgendwie gesagt habe, so, oh, das unterscheidet sich jetzt aber in den und den Punkten von der Originaltrilogie. Man hat irgendwie als Kind oder als Jugendlicher gemerkt, okay, irgendwas ist jetzt anders, aber irgendwie passt es trotzdem zusammen so, weil Lien kennt man ja auch so, ne? Und ich fand das immer mega krass interessant, so gerade den ersten Abschnitt im Dorf und auch das, was der Chris gerade sagte, dass auf einmal so ein Berserker mit Kettensäge kommt, so alles total abgefuckt und du willst gar nicht da sein, das ist einfach purer Terror. Und ich fand das vom Visuellen her und von der Thematik super mega beeindruckend. Nur, ich finde, oder hab das immer so empfunden, dass die diesen Style vom Anfang für das ganze Spiel hätten durchziehen sollen. So. Und irgendwann, so dieses Schloss ist dann schon so ein bisschen abgedrehter, auch mit diesen Typen da in ihren Kutten und so. Und ganz
der Lavafluss irgendwo.
Hä? Was?
Dieser Lavafluss oder dieser Lavabereich, einfach mitten im Schloss.
Ja, sowas halt, ne? Und dann auf der Insel dreht es dann halt völlig frei, ne? Da ist dann, dann ist auch einfach wirklich nur noch Call of Duty, Alter. Die rennen da mit Stahlhelm rum und haben dann da ihre Elektroschocker und so. Ja, also Resident Evil 4 fand ich damals, wo es rauskam, super mega interessant. Ich wollte mir das doch immer ausleihen von einem Kumpel. Der hat es einmal durch die ganze Klasse gegeben. Der hat sich das geholt für die PlayStation 2, hat gesagt, ey, ich habe das neue Resident Evil, ihr müsst das zocken, das ist der Wahnsinn. Und dann hat wirklich jeder einmal in der Klasse sich das Spiel von ihm ausgeliehen. Und ich bin, glaube ich, damals bis zu den Hunden an der Kirche gekommen, wenn du gerade vom El Gigante zurückkommst. Und das war mir dann zu krass. Also ich habe es auch damals nicht durchgespielt.
Ja, aber was ist mit dem Typ los? Alter, der kauft sich ein Spiel, das hat damals ja auch schon 60 Euro gekostet oder so und gibt das jedem Klops in seiner Klasse ab, Alter. Ich hätte Angst, dass ich das zurückkriege und das sieht aus wie ein zu oft benutzter Pariser oder so. Dann ist die, keine Ahnung, ey. Ich will meine CD, für mich ist sowas total heilig. Ich leihe dir gerne irgendwie ein Tony Hawk Spiel aus, aber wisst ihr, wie mich manche angeguckt haben? Dann, Alter, du hast ja ein stabiles Resident Evil Regal zu Hause. Alter, das habe ich noch nie gespielt, kann ich mir das mitnehmen? Habe ich gesagt, nee. Und da guckt er mich an, dann, warum nicht? Ich so, ich leih keine riesige Scheiße. Ich würde dich für den Rest meines Lebens hassen, würde ich das nicht so zurückkriegen, wie ich es hier habe. Und deswegen tut mir echt leid, Alter. Ich würde das Spiel eher kaufen, als dir jetzt meine Version mitzugeben. Keine Ahnung, also ich mach das nicht. Und da haben die Jungs gesagt, was bist denn du für ein Penner, Alter? Und da habe ich gesagt, ja, bin ich halt
ein Penner.
Ich leih dir gerne DVDs, Blu-Rays, ich leih dir jede Scheiße aus. Aber diese Spielereihe aus meinem Regal, nee, gibt's nicht, kannst du ablaufen.
Ja, Feierabend. Ist bei mir genauso. Resident Evil Spiel grundsätzlich nicht ausgeliehen. Weil ich hatte
guter Mann.
Ich hatte einen Kumpel, den hatte ich andere Spiele ausgeliehen, die kamen dann zurück, als er das so mit Schmirgelpapier geputzt. Gibt's nichts mehr. Hör auf.
Sam, wie war das für dich, die Veränderung?
Also tatsächlich bei Resident Evil 4, da ich eh ein riesen Leon-Fan bin, ja, also das war so, ist und war immer mein Lieblingscharakter in der Resident Evil Reihe, war ich sehr erfreut. Dann bin ich natürlich auch ein großer Fürkämpfer für den GameCube damals gewesen, immer noch. Ich liebe den GameCube. Und als ich das gehört hatte, für den GameCube Resident Evil 4, und dann noch mit Leon als Hauptcharakter, war ich schon voll drin. Da habe ich gesagt, das ist mein Spiel. ich gebe den beiden natürlich recht, Pat und Chris, dass es am Anfang des Dorfes, das ist genial. Ja, also das war damals einfach so ein, wow, was geht denn hier jetzt ab? Ja, das hat man vor so in dieser Art noch nie gesehen gehabt. Und auch mit diesen Überschulterkamera und überhaupt diese Steuerung, sowas gab es damals noch nicht in der Art. Also jedenfalls nicht so, dass es so bekannt geworden ist. Wahrscheinlich gab es da schon vielleicht mal ein Spiel, was es so ähnlich gemacht hatte. Aber Resident Evil 4 hat es halt publik gemacht. Ja, also dass es so salonfähig geworden ist, genau. Und war halt dann tatsächlich, also eins meiner Lieblingsspiele aus der ganzen Resident Evil Reihe. Aber da muss man es auch wieder so sehen. Ich sehe das immer wie bei Star Wars. Da gibt es ja die alte Trilogie, die neue Trilogie und die, was davor spielt, also diese Zwischentrenn-Trilogie. Und ich bin eigentlich so ein Fan der alten Trilogie, also 1 bis 3. Aber 4er ist so der Teil, wo aus der mittleren Trilogie raussticht für mich. Wo ich sage, ja, den ziehe ich noch mit.
Also bei mir war es damals tatsächlich genauso. Ich habe das als Kind einfach so genommen, wie es war. Ich habe mir da auch keine großen Gedanken drüber gemacht, so, hä, wo sind meine festen Kameras, ne, wo sind meine Zombies? Gar nicht so drüber nachgedacht. Ne? Ich fand es geil, ich fand es richtig geil, Resident Evil 4 damals. Das wurde dann aber tatsächlich schon mit dem nächsten Teil denn bei mir ein bisschen anders. Ich war super irritiert, als ich die ersten Screenshots gesehen habe und das alles im sonnigen Afrika stattgefunden hat und auch die ganze Zeit oder ganz, ganz viel im Tageslicht halt stattgefunden hat. Ja. Resident Evil 5, Koop-Action-Geballer, was das Ganze damals, finde ich, sehr gut gemacht hat. Ich hatte viel Spaß mit Resident Evil 5. Aber da ging das schon los, da kam das bei mir das erste Mal auf dieses, den Satz habt ihr alle schon mal gehört, das ist aber nicht mehr mein Resident Evil.
Hm. No. Ja. Doch, Chris Redfield ist doch drin, das musste doch reichen.
Ja, aber was er verhaut Steine. Ne? So,
der hat den alten Chris einfach gefressen und hat ihn im Ganzen verschluckt. Genau.
Ja.
Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Das ist wie bei Man in Black mit der Schabe, die den Edgar-Anzug hat.
Ja. Aber
das Edgar-Kostüm.
Aber das hat mir eben in der alten Trilogie, wenn man die Charaktere gesehen hat, also diese Hauptfiguren, die waren alle, ja, die waren Soldaten, waren Polizisten, also Grundausbildung oder Special Units und sowas, aber sie waren einfach normal, ja, haben sich
durchgesetzt. Chris war ja vorher auch in der Air Force und so weiter.
Und dann auf einmal in dieser Trilogie alles so, dass der überhaupt noch laufen konnte, ohne die Arme hier so.
Ich habe neulich so ein super lustiges Reel gesehen, da siehst du bloß Chris Redfield auf diesen Stein einprügeln und dann siehst du plötzlich eine Szene, wie Leon Kennedy in Resident Evil 4 original vor so einem Stein wegrennt, als ob der den auf den losgeprügelt hätte. Muss ich übrigens lachen einfach. Das war so schön zusammengeschnitten, herrlich.
Ja. Ab der zweiten Trilogie oder ab der zweiten Ära hat es dann halt auch angefangen, dass aus den Protagonisten halt so Special Forces Supersoldaten wurden, die dann in irgendwelchen Einheiten gekämpft haben. Die sind dann einmal um den ganzen Globus geflogen, um halt irgendwelche bioorganischen Waffen auszuschalten und irgendwelche Organisationen, die diese Waffen herstellen und damit handeln und so. Ich weiß, ich fand das irgendwie ein bisschen. Das war mir ein bisschen zu weit weg von den Ursprüngen von Resi. Also ich meine, klar, Leon reist auch nach Spanien, um da in einem Dorf zu gucken, ey, was ist da los, ne? Aber irgendwie, mir war das alles zu superheldenmäßig.
Die Teile davor waren alle ein bisschen intimer einfach, ne? Du hast das kleine Team in der kleinen Stadt und so weiter. Ich mochte tatsächlich dieses ganze BSAA-Ding und so weiter, das mochte ich überhaupt nicht.
Ja. Bei Gaiden passiert es ja eigentlich eher so, dass die das Stars-Ding so ein bisschen auflösen und da so eine Geheimorganisation draus machen. Also das ist gar keine offizielle Branch, so wie die BSAA. Das machen die so ein bisschen, Barry und Leon, die gründen halt das und das und dann ist das auch irgendwie wie so eine BOW-Force, aber die haben nicht den Staat als unterstützendes Beispiel dabei zum Beispiel.
Aber es war ja in den Büchern ja auch teilweise so. Es gibt ja diese Bücher und da wird es ja auch so erzählt, dass die so eine Organisation gründen, wo sie gegen solche Organisationen kämpfen, wie zum Beispiel Umbrella und sowas, ja. Aber wie Fiorell schon sagt, in 5, dann mit diesem BSAA und so weiter, da hätte nur noch gefehlt, dass sie irgendwie Kryptonitkugeln oder sowas schießen oder auf Chris geschossen wird und die Kugeln prallen so ab, weil er so sich da so herstellt. Das war mehr Superhelden als wirklich dieser Kampf gegen diese Organisation, fand ich.
Da habe ich eine Frage an euch, und zwar, ich lese das immer wieder, Wesker am Ende. Stirbt er oder nicht? Weil ich lese das immer wieder, die Raketen haben seinen Kopf gar nicht getroffen und so weiter und so fort. Und er hat doch schon so viel überlebt. Ja,
naja, der war halt ja auch in Lava, ne?
In Lava drin, also. Ich lese das wirklich immer wieder so, nee, Wesker, der hat das überlebt.
Also ich sag wenn die irgendwie einen Weg finden wollen, wie sie ihn nochmal zurückbringen.
Ich sag mal Terminator.
Ja gut, Terminator ist eine Maschine, ne? Du kannst ja seinen Verstand einfach irgendwie in eine andere Maschine hochladen und dann. Okay,
dann sage ich Freddy Krueger oder weiß ich Jason oder sowas. Der kommt auch immer wieder.
Das hat die Resident Evil-Reihe an einer Stelle schon gemacht, und zwar mit dem von Ian Glenn verkörperten Dr. Isaacs in den Resident Evil-Filmen von Paul Anderson. Da war es ja so, dass der im dritten Teil eigentlich stirbt und im sechsten erfährst du, ah, es war der gar nicht, es war ja bloß ein Klon. Ja. Genauso könnte man das hier auch machen. Ja. Also das, die haben da alle Freiheiten, die sie haben wollen. Die Frage ist, die haben sich garantiert schon ganz oft gefragt, ob das klug wäre. Ich habe auch schon gelesen, dass im Sechser Wesker wieder auftauchen sollte, was sie dann gestrichen haben und dann gesagt haben, na gut, er hat einen Sohn und den muss er auch gezeugt haben, bevor er übermenschliche Kräfte hatte. Aber trotzdem hat der Sohn übermenschliche Kräfte. Ist ja egal, der kann halt Frauen 30 Meter hochwerfen. Ist ja nicht weiter Schlimmes. Ist ja, geht ja noch.
Also, kannst du das nicht, Chris?
Kommt auf die Frau an.
Wenn eine Frau 2-3 Kilo wiegt, dann kann ich das mal versuchen. Aber so. Es gibt ja wirklich Frauen, die sehr dünn sind. Also da könnte ich das mal versuchen. Ich bin jetzt, also ich krieg das vielleicht hin. Mal gucken. Als ob du so wie so einen Speer nimmst und einfach fortwirfst. Also, ich muss mich an der Stelle aber mal wirklich dazu äußern, die beiden Revelations-Teile haben es besser gemacht in dieser Ära, finde ich, weil die sind so wieder ein bisschen, das geht wieder ein bisschen zurück, altes Setting, hast zum Beispiel in Revelations 1 erstmal das Setting mit dem Schiff, was sehr atmosphärisch ist, und im zweiten hast du diese Insel und das ist alles ein bisschen slow-paced, aber ich muss eine Lanze brechen für diese Resi-Ära, ich liebe sie. Ganz einfach. Resident Evil 4 macht unfassbar viel Spaß. Resident Evil 5 macht den Spaß des Lebens. Also ich habe mit jedem Kumpel, den ich habe, schon Resi 5 gespielt. Und allein deswegen liebe ich diese Reihe so. Und der Sechster, den Sechsten habe ich gestern erst wieder mit einem Kumpel zusammengespielt. Und fuck man, wir haben das auch. Wir haben einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad eingestellt. Und wir mussten wirklich haushalten mit unseren Patronen. Wir mussten gucken, welche Gegner wir ausweichen, wo wir durchrennen, wo wir uns stellen. Und auf alles achten. Sogar das hat Spaß gemacht, Alter. Ich kann mit dieser Reihe absolut was anfangen. Und hätten wir diese Reihe nicht, dann hätten wir jetzt auch das Zweier- und Dreier-Remake nicht und das Vierer-Remake nicht. Allein wegen der Perspektive der Kamera und so. Mhm. Alles, was diese Zeitepoche 2005 bis 2012 falsch gemacht hat, haben wir jetzt als Ergebnis bekommen. Wir haben aufgrund von Resi 6 und Resident Evil 7 bekommen, was wieder sehr viel atmosphärischer war. Wir haben, diese Kameraführung wurde als absolut genial empfunden, deswegen ist das Zweier- und Dreier-Remake in so eine Kameraperspektive transportiert worden. Ich bin dankbar für jeden Fehler und deswegen feiere ich das so, dass jedes Resident Evil-Spiel für sich selbst genommen immer so furchtbar eigenständig ist und so anders. Und deswegen liebe ich diese Reihe so, weil sie so furchtbar abwechslungsreich ist, was das angeht.
Den Punkt gebe ich dir, da tatsächlich aus Fehlern lernt man, tatsächlich ist so, ist in jeder Lebenslage und auch bei, egal, Firmen und weiß ich, alles Mögliche, also könnte jedes Beispiel jetzt heranziehen, also durch Fehlern lernt man einfach, Punkt. Und tatsächlich auch dieses Zusammenspielen mit einem Kumpel oder sowas, Fünfer hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit einem Kumpel dich da hinzusetzen, auf Schatzjagd zu gehen und sich zusammen abzusprechen, wie man die Waffen und Munition und so sich teilt oder sich einfach abspricht. Jetzt, auf welchen Punkt wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß nicht. Jedenfalls war dieses Koop-Ding, fand ich auch genial beim Fünfer. Nur wenn es allein gespielt hast, die KI von dieser, wie hieß es, Schiefer
Aluma.
Ruckzuck kennt der Schiefer Kiefer.
Genau, richtig. Das war
War furchtbar, ja. Ich muss dazu sagen, durch die Koop-Komponente, also ich hatte auch sehr viel Spaß damit, aber da, also spätestens da war der Horror weg. Also wie man zu zweit das spielt, dann
gut, als Horror
ist es dann eh schon vorbei, ne? Aber ich muss auch sagen, Chris, den Punkt gebe ich dir auch auf jeden Fall, ne? Da ist auch viel Gutes draus entstanden damals, aus den Fehlern. Und ja, dann kam Resident Evil 6. 2012. Und das war tatsächlich, ich glaube, der erste Resi-Teil, wo ich mich richtig hab hypen lassen. Da bin ich richtig schön mit aufgestiegen. Tschu-tschu. Und als die ersten Screenshots und sowas kamen und so weiter, da hat man ja den Leon gesehen und alles war dunkel und so weiter. Dachte ich, aha, das könnte ja was werden. Als er dann am Anfang aber erstmal vom Hubschrauber weggelaufen ist, war das ein Hubschrauber? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, genau. Hinter ihm ist alles hingelaufen.
Oder zum Hubschrauber hin. Eine Boeing. Und da explodiert einfach alles auf einmal. Okay, was ist hier los? Ne? Da haben sie viel versucht beim sechsten Teil, für mich aber auch wirklich sehr viel falsch gemacht.
Ist einfach so frei nach dem Motto Bigger, Better.
Genau, das war so ganz, ganz doll das Motto. Und ja,
Ja, guck mal, du hattest Resi 5, das auf dem Vulkan geendet hat. Wie kannst du da noch on top was draufpacken?
Ja, ja genau, ja dann, aber du musst ja nicht immer Kirche on top was draufpacken.
Ja, ja. Und dann hast du so eine, das ist nicht mal die schlimmste Szene in Resident Evil 6, finde ich.
Nee.
Die DJ-Kampagne zum Beispiel, du fließt ja irgendwann mit so Jetskis, da kommt von hinten eine Lawine, aber plötzlich verschieben sich so richtig die, du fährst, haust da mit dem Jetski ab und da heben sich so richtige Kontinententeile an, so, ja. Die so richtig so, da riesen Eisschollen nach hoch auf einmal, die Lawine kommt plötzlich auch von links und rechts, wie auch immer. Das ist so irre, ey.
Die J-Kampagne fand ich mit Abstand am schlimmsten. Ich fand das so grauenhaft. Und dann gab's doch diesen T-Rex, ne?
Ja.
Nee, das war bei Leon.
Sorry, das da habe ich auch schon gedacht.
Der T-Rex sah visuell, auch wie der sich immer wieder in den T-Rex und dann wieder zurückverwandelt, das sah visuell schon mega geil aus. Aber ja. So inhaltlich. Der Typ, das ist doch der Derek Simmons und der wird doch dann später auch nochmal zu dieser Monsterfliege, ne?
Ja, ja, genau.
Oh Mann, Alter.
Der ist zwischendurch alles und ganz zum Schluss landet er als kleiner People wieder auf so einer Spitze, auf so einem Turm und sein Blut, wie viel Blut hatte der noch im Körper?
Dass 85 das gereicht Liter hat, Minimum, ey.
Dass das nochmal gereicht hat, um so ein riesen Umbrella-Logo zu füllen. Das ist irgendwie so... Also, aber ey, ganz ehrlich, Resident Evil 6 hat so viel Scheiße gebaut an einigen Stellen.
Ja.
Aber... Ich feiere die Story, dieses Globale, dass die das tatsächlich hingekriegt haben, dass der C-Virus nicht die ganze Welt kaputt gemacht hat und so. Mhm. Ich stehe da. Also für Resi 6 breche ich immer diese eine Lanze. Ich stehe auf die Story. Mir egal, ob die zu amerikanisch ist oder was weiß ich. Wir holen den versoffenen Chris, den Anführer der BSAA aus einer Kneipe in Osteuropa irgendwo ab. Und dann, Captain, wir brauchen sie. Und er so, gut, komm ich halt mit. Ist auch gut. So, das ist so irgendwie, natürlich ist es cheesy, aber Mann, Resi war immer cheesy, ist doch scheißegal. Das ist so ein bisschen arge Ami-Nummer, was da läuft an einigen Stellen, aber ich lieb's einfach.
Ich finde, das ist halt immer so eine Frage, nach welchen Kriterien man das bewertet. Ne? Ja. Weil zum Beispiel, ich kann mit Resi 5 gerade im Koop noch mal ein bisschen mehr anfangen als mit Resi 6. Und das macht unfassbar viel Spaß, wenn du das mit einem Kumpel zusammen zockst. Das ist einfach geil. Hm? Als Spiel für sich betrachtet. Aber die Frage ist halt immer, ist es ein gutes Resi? So, es ist ein
aber
gutes
da sind Spiel. Aber da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn Resi?
Ja. Und mittlerweile kannst du das gar nicht mehr so beantworten, weil es gibt einfach so viele Styles an Spielen. Und also, ne, du hast halt die klassische Trilogie, du hast halt das mehr, wo du ballern musst, du hast diese Lightgun-Shooter, du hast dies, du hast das. Also im Grunde genommen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo in einem Podcast gesagt, du kannst dir irgendwo aus der Reihe was rauspicken und du wirst, würde ich mal behaupten, für jeden Geschmack irgendwas finden.
Ja.
So, die einen sagen, boah, ich habe gar keinen Bock, mit Tank Controls rumzurennen und irgendwie Rätsel zu lösen. Für mich sind die Rätsel eines der geilsten Sachen bei Resident Evil. Das hast du zum Beispiel ab Resident Evil 4 kaum noch. Und wenn, dann war es halt sehr, sehr rudimentär. Finde ich zum Beispiel super schade, dass sie das rausgestrichen haben. Die anderen sagen, ey, ich kann damit gar nichts anfangen. Gib mir irgendwie eine fette Knarre und ich will Zombie- oder Monsterhorden wegballern.
Für meine Waffen leveln und so weiter, ne?
Ja, also
ja, das stimmt.
Es kann sich jeder so das rauspicken, was er am besten findet.
Ja, und ich finde alles geil, weil es von Resident Evil ist. Deswegen, ich zocke da gerade drei chronologisch im Stream durch. Ich stehe auf jedes, also egal, ob ich da manchmal auch drüber schimpfe, Survivor ist halt Müll. Aber irgendwie, es hat doch seine Atmosphäre, es hat doch seine Daseinsberechtigung. Die wollten noch mal so einen Teil rausbringen und du denkst dir so, ja, netter Versuch, war scheiße, aber trotzdem, ey, es ist Resi, Alter. Das ist doch geil, wir haben da so ein Produkt, was so durchgemixt ist, einfach so eine Pizza-Speziale geworden ist in 30 Jahren. Und ich find's einfach nur großartig. Wenn du überlegst, wo Resi herkommt, dass das ein Remake sein sollte und dass die eigentlich nur frech bei Alone in the Dark geklaut haben, dann ist das ja noch mal umso großartiger, dass du jetzt dieses gewaltige Franchise hast. Das Ding ist ja, man war selber schon Resi-Fan, als die Reihe noch nicht mal cool oder bekannt war. Mhm. Da war das der Geheimtipp. Resident Evil, haben sie gesagt. Biohazard, Dulle. Ja, da dachtest du noch, du bist so ein ganz kleiner People, der hier gerade den Bernstein entdeckt hat, gefühlt.
Ne? Richtig.
Und dann kamen die Mila Jovovich-Filme.
Oh yeah.
Die haben es dann für die breite Masse bekannt gemacht und dann...
Mhm. Ja. Ich kenne da aber auch Leute, die haben nur die Filme geguckt, die Spiele nie gespielt.
Ja.
Aber ja.
Aber die wissen dann teilweise gar nicht, woher manche Szenen aus den Filmen herrühren. Ne?
Ja, genau.
Das ist so. Das ist
was soll die Claire jetzt hier? Was sollen wir damit anfangen? Na gut, ist ja, halt ja, einfach da. Und jeder,
ich habe das so gefeiert, als es hieß im Film, ja, der Leon kommt vor. Und dann saß ich im Kino, sah und dachte so, nö.
Ich hab immer schon gedacht, wenn es siehst, so der und der Charakter, bitte nicht.
Oder Barry.
Alter, ja, genau.
Bitte, ein Cosplayer. Da ist ein Typ in einem Cosplay. Also das ist ja. So eine Typen triffst du auf der Dokumi. Und ja. Das ist so,
teilweise sehen die auf der Dokumi wirklich drei Klassen besser aus. Mhm. Und auch eher wie die Spielfiguren, ohne Witz. Das
stimmt. Also der Leon in Resident Evil 5, also dem Film, wie hieß denn der fünfte gleich? Afterlife, Retribution, das ist richtig, ja. Der Typ, das ist so witzig, der hat original dieselben Klamotten an und dann hat er so die Haare, hier hängt dann so eine lange Strähne runter und das sieht aus
wie eine Perücke, ey, das tut mir
das ist einfach so. Das ist wirklich wie eine Perücke. Das sieht doch irgendwie bescheuert aus, die Frisur sieht nämlich mal cool aus. Leon hat halt so, diese Frisur war halt zu der Zeit, zu 2004 rum, gab es viele so diese Emo-Bewegungen und so, die hatten alle diesen hängenden, fallenden Scheitel. Das war auch in den Mangas ganz, ganz beliebt und so.
Richtig.
Dass immer ein Auge nur zu sehen ist und so, das hat sowas, so ein shady Look, ja. Aber dieser Typ in Resident 5, Alter, das sieht so bekloppt aus einfach. Ja. Ich finde, der Schauspieler, so wie er aussieht, mega gut, Alter. Der sieht wirklich aus wie Leon Kennedy, so also ein bisschen Drei-Tage-Bart. Es gibt auch Widerworte und sowas, alles ist alles cool, aber diese Friese von dem ist mit das Schlimmste.
Ist aber genauso wie mit dem Charakter Barry, ne? Wie der abgefrühstückt worden ist in dem Film.
Erstmal wie der abgefrühstückt wurde und auch wie der aussah. Der hat ja wirklich gar nichts vom Barry außer das rote Oberteil.
Genau. Schlimm. Du hast ihn eigentlich nur daran erkannt, ne, an seiner Klamotten, ey, das soll Barry sein.
Okay. Kevin Durant war das, genau. Und bei Leon ist es auch witzig, so, wo der dann sagt, so, wo ist Ada? Sie hat es nicht rausgeschafft. Und dann, hast du gesehen, dass sie gestorben ist? Nein, habe ich nicht. Ada hat immer einen Plan. Wie er dann noch so zur Seite guckt und das so sagt. Ja, das, was Ada halt ausmacht in den Spielen, das muss der ganz, ganz deutlich benennen, damit jeder Klopstock im Kino das begreift.
Ja. Das ist richtig. Okay, fassen wir noch kurz zusammen. Achso, entschuldige.
Ich wollte noch was sagen zum Logo, nämlich Chris hat vorhin Logo erwähnt gehabt und da ist mir sofort dieses Zeichen von Resident Evil 6 eingefallen, weil das sieht für mich immer noch aus wie eine Giraffe, wo ein geblasen bekommt. Es tut mir leid.
Das ist ja damals ohne Scheiß, können wir bitte die Folge so nennen? Eine Giraffe, wo ein geblasen bekommt.
Oder? Ich habe das einmal gesehen, dieses Meme, und seitdem kriege ich das, wenn ich dieses Zeichen sehe, habe ich sofort dieses Meme wieder im Kopf.
Ja, guck mal, da ist es. Genau.
Ihr müsst verkehrt rumdenken, liebe Kunis, oder was auch immer.
Also ich sehe es jetzt richtig rum.
Ich sehe
Also okay, ihr seht es richtig rum, ich weiß nicht, wie das ausschaut. Also wenn ihr die 6 so seht, hier oben ist der Kopf der Giraffe, als ob sie nur einen Fuß hätte.
Genau.
Und da vorne hängt jemand, der sich so im Beugen der Giraffe einnuckelt.
Richtig.
Mein Gott, ich bin übelst am Zittern, sehe ich gerade. Ich bin jetzt heute Morgen das Bier ausgegangen, tut mir leid.
Okay.
Ja, aber tatsächlich war es halt auch so, weil das wollte ich auch noch sagen, ich wollte nur Chris seine Rede gerade nicht unterbrechen. Aber Outbreak hat es zum Beispiel richtig gut gemacht. Er hat nämlich kleine Geschichten aus Raccoon City erzählt und hat so nicht nur diese Hauptcharaktere dargestellt, wo man jetzt halt schon kennt, Chris, Leon und so weiter, sondern hat auch mal gezeigt, wie es neben den ganzen großen Schauplätzen in Raccoon City abgelaufen ist. Und das fand ich halt stark. Und sowas würde ich mir gerne auch mal wieder wünschen. Gerade heute, zu der Zeit, wo Internet besser dargestellt ist oder auch aufgestellt ist, wo es große Communities gibt oder größere Communities als damals.
Du weißt aber, dass wir in Deutschland leben.
Ja.
Ich meine nur wegen dem Internet.
Ja, ist schon klar. Aber trotzdem, wenn man es. Outbreak wird heutzutage von der Funktion her viel besser funktionieren wie damals, weil damals war das Internet halt noch nicht so groß. Das wollte ich damit sagen.
Ja. Ein Resident Evil Outbreak Remake, was vielleicht vom Actiongehalt mehr so in Richtung Resi 2 Remake geht, weil bei Resident Evil 4 Remake ist es ja schon wieder mehr so auf Schnelligkeit und mehr Feuerkraft und alles ein bisschen dynamischer. Aber beim 2er Remake haben die es ja echt geil umgesetzt, dass du zwar eine bequemere Steuerung hast, aber es wird dir trotzdem nicht alles so auf dem Silbertablett serviert. So, jeder Zombie ist trotzdem eine Bedrohung. Und stellt euch mal vor, ein Outbreak Remake mit dem Gameplay vom 2er Remake.
Ja.
Geil. Und dann im Koop. Alter, das wäre richtig geil.
Ja, klar.
Ja.
Und man kann nur hoffen, dass die das auch noch mal erkennen und dass die kommen ja sowieso nicht los von Raccoon City. Wenn du mal überlegst, Raccoon City haben die 1999 im Game zerstört. Wie viele Spiele kamen denn danach, wo es um Raccoon City ging? Selbst Operation Raccoon City, das die Remake-Geschichten und sowas. Ja. Operation Raccoon City war auch noch mal interessant, weil da noch mal ganz andere Teile von Raccoon City gezeigt haben. Die Outbreak-Reihe und jedes, das ist immer, die haben 99 was zerstört, was sie besser erst hätten ein paar Jahre später zerstören sollen, aber es ist auch völlig okay so, und die wissen ja, dass sie da immer noch Geschichten drin erzählen können, und das ist halt das Geile. Genau sowas habe ich irgendwo schon mal gesagt, mein Wunsch Resident Evil wären gar nicht jetzt das Remake von Outbreak, sondern intime Settings. Du hast so einen Typen, der merkt gerade, oh God damn, der Zombie-Ausbruch, der ist da draußen irgendwie, und du musst deinen Vater aus dem Altenheim holen, der dement ist oder so, der will den retten. Oder ein Familienvater, der versucht, seine beiden Kinder und seine Frau durch die Stadt zu bringen.
Entschuldigung, ich muss gerade, du willst aus dem Vater aus dem Altenheim holen, und er macht dann einfach den Kendo. Who are you?
What are you doing here? What are you doing here? Oder halt der Typ, der seine Frau und seine Kinder rausbringen will und schafft es auch und stirbt dabei oder wird selber gebissen. So, also eine bisschen wie bei Walking Dead in den Telltale Games, aber halt selber spielen. So mehrere, einfach so ein Bündel an Raccoon City Stories. Mhm. Von mir aus auch wieder in Episoden veröffentlicht, wäre mir scheißegal. Hätte ich mega Bock drauf auf so ein Konzept.
Ja. So. Jetzt aber. Also 2005 bis 2012. 7 Jahre, 3 Hauptspiele mit eines der mit am innovativsten, mit Resi 4, was auch wirklich den ganzen Markt beeinflusst hat. Eins der schlechtesten, sagen die meisten, ne, mit Resi 6. Dann war es lange Zeit still. 5 Jahre später kam dann Resident Evil 7.
Go Tell and Rhodey.
Da hast du die ganze Zeit drauf gewartet, oder?
Ja.
Aber auch mit großen Veränderungen wieder, mit einem gewissen Rückschritt, ne, mehr wieder zu diesem Intim-Setting. Neue Engine, das ist vielleicht auch wichtig.
Ja, ist sehr wichtig.
Weil da wurde halt wirklich neue Leute gecastet, die halt die Personen spielen, sag ich mal, Motion Capture und so weiter und sprechen. Resident Evil 7, First Person. Der große Perspektivenwechsel mal wieder. Wie kam das bei euch an?
Richtig gut.
Zunächst kam es sehr, sehr gut an. Also man hat so die Trailer gesehen und so das erste Gameplay-Footage. Da gab es so Momente, da habe ich mir reingezogen, wie man sich die Schrotflinte holen kann. Halt, man setzt ein Replikat ein, holt sich die Schotti. Du hattest nur dieses Haus und du hast dich schon richtig drauf gefreut. Ich habe mit der Perspektive überhaupt nicht das geringste bisschen Problem gehabt, auch mit dem ersten, mit den ersten, naja, ich sag mal, die ersten 50% des Spiels oder 60 vielleicht sogar, kam bei mir auch sehr gut an. Auch mit den Käfern, auch Marguerite, auch Jack, alles cool. Mhm. Ja. Damit habe ich nicht das Problem bei Resi 7. Ich störe mich an ganz anderen Faktoren bei Resi 7.
Tatsächlich auch. Ich fand, dass diese Wortwahl, wo du gerade hattest, Fiorell, dieses Rückschritt, weil ich fand, das Spiel hat sich zurückbesinnt, aber ein Rückschritt fand ich das.
Genau,
Rückbesinnung. Weil Rückschritt wäre ja, dass es schlechter geworden ist. Es hat sich nur vom Horrorfaktor und vom Gefühl her, dass es so intim ist, dass es wieder so angsteinflößender ist als das ganze Action-Gedöns, was man dann die letzten Jahre davor hatte. War es eher so eine Rückbesinnung und kein Rückschritt. Mhm. Aber ja, ich fand, ich habe es halt direkt auf VR gespielt und hatte vorher diese Kitchen-Demo gespielt. Und da hat man ja diese Stimmung schon reinbekommen, man dieses runtergekommene Haus und dann kommt da irgendwo so ein Wesen vor und dann hängt sie auf einmal auf der Schulter. Das hat mich schon fertig gemacht, die Kitchen-Demo. Wo ich das Spiel dann gespielt hatte, hätte ich wirklich meinen Stuhl gegen einen Eimer tauschen können. Also ich bin da durchgelaufen, hatte dermaßen Schiss. Ja? Aber ich habe diese VR-Eindrücke ja vorher noch nie gehabt. Ich habe ja vorher noch nie ein VR-Spiel gespielt gehabt. Das war mein erstes VR-Spiel und dann halt direkt so. Da war ich schon, das war schon krass.
Ja. Hättest du vorher mal ein bisschen Astrobot gespielt, dann hättest du ja zumindest schon mal so ein bisschen Gefühl für VR gekriegt. Ja, aber dann direkt mit Resi 7 einzusteigen, ist auch wirklich hart.
Ja, ist heftig.
Ich meinte natürlich eben Rückbesinnung, nicht Rückschritt halt. Ne? Also für mich ganz klar, dass das Spiel besser geworden ist. Ich war damals aber tatsächlich denn der alte, bockige Resi-Fan, der gesagt hat, ne, First Person, das mache ich nicht. Das ist jetzt aber nicht mehr mein Resident Evil. Ich habe es tatsächlich erst 1 oder 2 Jahre nach Release, habe mich durchgerungen sozusagen, das nachzuholen. Und habe dann aber wirklich gemerkt, was für in großen Teilen fantastisches Spiel das überhaupt ist halt. Ne? Wirklich diese Besinnung wieder auf dem Horror zurück. Ne? Das war so schön, was Capcom ja im Nachhinein nicht mehr so gut fand. Das haben sie ja dann leider zu Village dann wieder deutlich abgelegt. Aber
tatsächlich, wo ich gelesen hatte, dass es in First Person kommen sollte, dachte ich, warum machen sie jetzt ein Call of Duty draus? Weil ich hatte immer noch den im Kopf, immer noch dieses Resident Evil 5 und 6 im Kopf und das war nur Action. Und jetzt hieß es auf einmal, oh, jetzt kommt ein First Person Resident Evil. Dachte ich so, boah, nee, die wollen jetzt wirklich ein Call of Duty draus machen. Zwar mit Zombies, aber du bist nur noch am Durchrennen und am Ballern.
Also mein erster Gedanke, wo ich das gehört habe, war, okay, jetzt machen sie die PT-Demo nach.
Naja, genau, das habe ich auch gedacht.
Genau, PT war ja auch zu dem Zeitpunkt, genau. Aber als Fan von einer Reihe, das ist ja aber auch bei Filmreihen sowas, du guckst dir alles an. Ja, auch wenn es letztendlich scheiße ist. Bei Star Wars ja, ich hole wieder Star Wars vor, ist ja auch so, ich bin Star Wars, seit ich, weiß ich, so ein kleiner Stöpsel bin, von 5, 6 Jahren, gucke ich Star Wars. Und von einem Film war ich mehr begeistert, von einem anderen Film weniger. Und so ist es halt bei den Spielen dann auch so. Und du guckst ja als Fan, guckst dir das Spiel halt an. Und sagst du, ich lasse mich drauf ein, auch wenn ich jetzt von Ego-Perspektive nicht wirklich überzeugt bin, ja, weil ich eher so dieses Overshoulder fand ich stark, diese Panzersteuerung mit diesen festen oder dynamisch festen Kamerawinkel, das war halt immer so mein Ding. Aber ich muss sagen, das hat mich doch überzeugt dann letztendlich, diese Ego-Perspektive, weil dadurch hast du noch mehr so diese Immersion von dieser Umgebung. Und
ich finde, die haben es auch geil gemacht, dass die zum Beispiel bei Resident Evil, bei der ersten Trilogie, hattest du immer dieses, okay, sagen wir mal, die Kamera hing oben in der Ecke, so von oben auf die Figur und du wusstest nicht, okay, ist jetzt vor deinem Charakter, sind da Monster, die auf dich zukommen, die du vielleicht nur noch nicht hörst. Du hast nicht immer alles direkt einsehen können. Würde man jetzt sagen, ist bei einer Ego-Perspektive vielleicht ein bisschen einfacher, weil du siehst ja immer straight ahead, was in deinem Sichtfeld ist. Die haben es aber mega gut umgesetzt, dass gerade die Ego-Perspektive auch dafür sorgt, dass du halt eben nicht immer den Überblick hast. Richtig. Zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine Tür aufmachst, wenn du durchgehst, die Kamera geht ultra nah dran, die Hand kommt ins Bild, die Taschenlampe blendet so sehr, dass du einen Moment nur weiß siehst, dann kommst du in den neuen Raum rein, alles ist dunkel, weil die Augen sich noch nicht an die Dunkelheit halt gewöhnt haben. Du bist dann auch immer echt so für 2, 3 Sekunden kurz orientierungslos. Ja. Und wenn es dann vielleicht in dem Raum noch laut ist oder so, zum Beispiel in diesem Maschinenraum im Keller, wo dann ja auch 3 Molded kommen, das ist dann so, oh fuck, was geht denn jetzt hier ab? Mhm. So, also ich finde, oder halt schon alleine dadurch, du hast halt einen Sichtwinkel und du weißt halt nie, okay, was geht jetzt gerade hinter mir ab? Wie weit sind die noch entfernt? Ich werde gerade verfolgt, aber sind die jetzt nah dran? Habe ich noch eben Zeit nachzuladen? So, ich finde, das passt echt gut mit der Kameraperspektive. Richtig.
Vor allem in VR war es dann immer so, wenn da eine Ecke oder eine Kreuzung im Flur war, habe ich immer so den gemacht.
Ja. So. Man kennt es.
Ja. Doch, geil. Das war schon sehr stark.
Ja.
Genau. Nach Resident Evil 7 kam aber tatsächlich nicht direkt Village oder 8, sondern erstmal das 2er Remake. Das ist jetzt auch wieder ganz neu in der jetzigen Epoche, sag ich mal, dass wir regelmäßig Remakes von den alten Teilen bekommen. Mhm. Also Hauptspiel, sage ich jetzt mal, dann Remake, Hauptspiel und dann, obwohl, nee, 2 und 3 Remake kam erst, ne, und dann Village, ne? Genau. Ja. Und danach jetzt wieder das 4er Remake. Remakes im Großen und Ganzen stehe ich sehr positiv gegenüber, ne? Resi 3 ist das Schwächste von allen. Ist für sich aber ein gutes Spiel, nur nicht so gutes Remake. Ich glaube, das wurde schon sehr oft sehr doll auseinanderklabüstert. So.
Klabüstert.
was haltet ihr davon überhaupt, von diesem ganzen Zyklus? Findet ihr es gut, dass es so viele Remakes jetzt gibt? Oder sollten sie eher mehr haben?
Umso mehr, umso besser. Also als Resident Evil-Fan will man immer mehr haben. Ne? Also man pocht ja praktisch danach, dass mehr kommt. So, irgendwann ist natürlich die ganze Remake-Sache auch dahin, weil wann wollen es dann wieder von vorne anfangen? Also wenn, weiß ich, Remake vom 8. kommt, also vom Village, wollen sie dann wieder von vorne anfangen? Also irgendwie, aber ja, ich hatte nur ein Problem beim Resident Evil 2 Remake, als es angekündigt worden ist und es hieß Over Shoulder, dann dachte ich so, ja, wie wollen die das dann mit der Spannung machen? Weil gerade dieses feste Perspektiven und sowas, und du weißt nicht, wie viele Zombies stehen da jetzt gleich um die Ecke und sowas. Wie wollen sie das umsetzen bei einer Overshoulder-Sicht, Aber ich finde, das haben die so gut umgesetzt gehabt, auch so auch atmosphärisch und so. Also ich war da echt begeistert. Also es hat natürlich auch ein paar Schwachpunkte, wo ich gesagt habe, na, hätte man vielleicht mit reinnehmen können. Was, ja, Musterbeispiel fällt mir jetzt aber nicht wirklich ein. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass da einfach so Sachen weggelassen worden ist. Es ist nicht mehr ganz so cringy wie oder cheesy wie die alten Teile. Ein paar Sprüche sind drin geblieben, ein paar Hände halt rausgenommen. auch so den Aufbau von dem Spiel, ja, so die Stockwerke und wie die Rätsel da funktionieren und sowas, fand ich einfach echt gut umgesetzt. Ja. Ich kann mich nur an die eine Szene zum Beispiel erinnern, wo du in diesem Umkleideraum kommst, diese Lockerroom, wo auch diese Duschen sind. Und du machst den ersten Spind auf und da ist halt Munition drin. Und dann machst du den zweiten Spind auf und kommt dir ein Zombie entgegensprungen. Also ja. Da habe ich mich da eingeschissen in dem Moment, weil ich damit null gerechnet habe. Ich habe wirklich null damit gerechnet, dass da wirklich ein Zombie rausgesprungen kommt.
Okay. So, sorry, liebe Kunis, ich muss mal eben ganz schnell zur Toilette und Pipi machen. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei den Resident Evil Remakes,
zwei,
richtig?
Genau, beim 2 Remake waren wir gerade. Ja. Danach kam denn ja, Village. Es ging weiter in First Person mit unserem aller Lieblingscharakter oder Hauptcharakter Ethan Winters.
Wer?
Ethan!
Ja.
Lieblingscharakter.
Charakter.
Ich muss.
Ja, genau, Charakter. genau, da hat man schon wieder gemerkt, der Unterschied zwischen 7 und 8 war dann auch schon wieder sehr, sehr groß. Da ist man deutlich wieder in die Richtung von Resident Evil 4 gegangen tatsächlich. Also zwar immer noch First Person, aber mit Waffen aufwerten. Und ich sag mal so, tötest einen Gegner und der lässt was fallen, ne? Da plumpst dann irgendwie Munition aus ihm raus und sowas halt, ne?
Ja.
Diese also, ganzen Geschichten.
Village ist schon hart angelehnt an Resi 4. Auch ja. Dieses mit dem Koffer, Händler, Waffen aufwerten, dies, das.
Ja.
Dorf.
Was ich so, was?
Dorf, Schloss.
Ja, Dorf, ja, Schloss. Ja. Was ich so lustig finde, ist irgendwie, dass quasi Resident Evil 1 bis 3 als klassische Survival-Horror-Trilogie wird quasi nochmal aufgegriffen durch Resident Evil 7. Die actionreichere Trilogie wird nochmal aufgegriffen in Resident Evil 8. Also es ist quasi die Trilogien als Mini Dingens, genau. Was dann wieder eine Trilogie bildet. Deswegen bin ich gespannt, was sie sich vielleicht für den 9. Teil einfallen lassen. Vielleicht wird das was ganz anderes. Vielleicht wird das Resident Evil Pinball oder so.
nee.
Ja,
vor allem mit was für Charaktere, weil ich finde, die Geschichte um die Winters ist auserzählt. Ich brauche dann ihn nicht als Charakter nochmal. Also Ivan, ich brauche seine Tochter nicht nochmal als Charakter als spielbar. Das hat mir im DLC schon ausgereicht. Das war schon für mich erzählt. Ich frage mich gerade wirklich, was im 9. Teil, welchen Charakter sie da ranziehen als Hauptcharakter. Ihr wisst da vielleicht mehr wie ich, aber
Man munkelt, man munkelt.
Man munkelt, okay.
Man munkelt.
Leon und Jill. Leben.
Ja.
Leon und Jill.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Da können wir ja schon, also klar, also Resident Evil 3 Remake und 4 kam jetzt natürlich auch noch. Gerade 4 Remake ist fantastisch geworden. Richtig, richtig.
Ich habe so das Gefühl, oder so ist mein Gefühl, dass sie die zwei Remakes vorher, also 2 und 3, benutzt haben, um den 4. zu machen. Also sie haben aus dem 2. Remake gelernt, sie haben aus dem 3. Remake ein paar Sachen gelernt, damit sie den 4. fast perfekt machen können.
So. Also ich glaube, sie haben sie wussten, dass Resident Evil 2 Remake, dass sich das ganz, ganz doll gewünscht wurde.
Ja.
Das haben sie produziert und dann, glaube ich, haben sie erstmal geguckt, so, wie läuft das? Hat sich unglaublich gut verkauft. 3, naja, wie gesagt, da haben wir schon oft genug drüber geredet.
Nicht so aber die gefahren. Hatten 3 fast fertig entwickelt, als 2 rauskam. Die haben das parallel gefahren. Ja, die wussten, dass das einschlägt wie eine Bombe. Die wussten das einfach.
Ja. Ja.
Was ja auch teilweise daran liegt, dass der 2. Teil so der also bei den meisten der Serien Liebhaber ist, ne?
Ja. Resi 2 ist das Empire Strikes Back der Resi-Reihe.
Richtig.
Das kann man echt so sagen, ja. Also Resident Evil 2 Remake fand ich auch, Lanze brechen für den 7. Ich mag die Story des 7. Teils nicht. Aber trotzdem heißt es nicht, dass der 7. Teil keinen Spaß machen kann.
Ich finde, in dem Moment, wo man das Haus verlässt von den Bakers,
ja, dann genau, das ist es halt.
Dann fängt es
genau.
an zu bröckeln.
Du hast dann den Sumpf, du hast dann kurz das Schiff, was du in 2 Passagen, einmal als Rückblick und einmal als VHS-Kassette spielen musst oder so, oder was weiß ich. Und dann hast du die Salzminen, die gehen einigermaßen.
Die finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, das ist nicht schlimm, aber diese Schiffspassage macht mir halt das restliche Game so madig. Ja. Aber am allerschlimmsten finde ich halt die Biowaffe Evelyn, den Gegnertypen allgemein, ich finde die molded. Auch wenn sie mal vierbeinig sind und mal dick und mal dünn und mal groß, finde ich die Molded so insgesamt ein bisschen eintönig und langweilig. Aber die Story halt, ne? Das ist ein Mädchen, ein kleines Mädchen als Biowaffe, das hat mich überhaupt nicht abgeholt, ne? Deswegen, ich hatte Probleme mit dem 7., habe aber auch schon lange meinen Frieden damit gemacht. Ich mag Village insgesamt sehr viel mehr als 7, obwohl ich die Story von Village noch behinderter finde.
Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass Resi 8 wieder so weit weg vom Grusel gegangen ist. Weil ich finde, die sind da mit dem 7. Teil in eine super gute Richtung gegangen. Und dann kamen die ersten Trailer zu Teil 8 raus. Dann hast du so Szenen gesehen, okay, verschneiter Wald im Dunkeln und in einem Schloss. Und das da soll es halt cool. So Vampirwesen und Werwölfe geben. Da habe ich gedacht, boah, das hat richtig Potenzial, unfassbar gruselig zu werden. Und es war halt 0,0 gruselig. Und ich habe bei der neuen Resi-Trilogie, also bei Teil 7 und 8, bei 9 wissen wir es ja noch nicht, ich habe so das Gefühl, dass Capcom sich da selbst so eine Schablone irgendwie gebastelt hat. Es gibt immer so einzelne Beats oder einzelne Passagen, die sowohl im 7. Teil als auch im 8. Teil auftauchen. Zum Beispiel, ich finde, Haus Benevento, du bist ohne Waffen, musst dir den Weg rausrätseln, ist 1:1 die Lucas Baker Passage. Der Tanker ist 1:1 die Heisenberg Passage, weil es da ballerorgiger wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die haben sich so überlegt, okay, wenn wir quasi das Spiel so und so durchtakten, dann ergibt das einen guten Flow beim Zocken. Und deswegen haben sie die Formel einmal auf den 7. und auf den 8. Teil angewendet. Das haben die also zum Beispiel damals bei den Tomb Raider Reboot haben die das auch so gemacht. Alle drei Spiele folgen derselben Formel. Du weißt ganz genau, okay, die Passage, die wir hier haben, gleicht sich mit der Passage, die wir in dem und in dem Teil haben. Quasi wie so eine Schablone.
Ja. Naja, also das ist auch der Part in Village zum Beispiel, der für mich das Spiel, ja, ich will nicht sagen unspielbar macht, aber ich spiel's deswegen einfach nicht mehr, wegen diesem Fabrikabschnitt. Ich finde den so furchtbar grauenhaft, die Gegnertypen, das ganze Level-Design und so weiter. Im Gegensatz zu vorher und auch was danach noch kommt, finde ich ganz grauenhaft. Kann ich nicht, also mag ich überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich Village angefangen habe, war mir klar, irgendwann kommst du da wieder hinten, habe ich wieder abgebrochen. Also finde ich ganz schrecklich.
Ich zieh's dann halt einfach durch.
Beim 8. Teil stört mich halt Chris so ein bisschen. Also nicht du, Chris Redfield. Weil warum sagt er nicht von Anfang an, wie die Sache ist? Ja, warum?
Weil es dumm ist. Weil ist einfach total.
Ethan, no.
Ja, Ethan, genau. No. Ich könnte jetzt alles erklären, wir haben auch Zeit. Aber nö. Ich habe Mutter Miranda ja gerade in Stücke geschossen. Warum erkläre ich dir das nicht? Wegen Gründe. Story.
Richtig.
Also es ist halt so, vor allen Dingen, er versucht alles richtig zu machen und macht es erst recht falsch. Wegen ihm wird Rose dann am Ende eigentlich erst entführt und so. Ja. Die Mutter Miranda war ja erstmal, die hat wahrscheinlich überlegt, so die Mimikry Mia zu machen und dann so, dieser Ethan ist eigentlich ganz nett, eigentlich könnte ich auch hierbleiben und mit dem schlafen, regelmäßig mit ihm schlafen, ich bin jetzt seine Frau, passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Ich meine, der Typ ist aus Schimmel, der hat einen schönen Schimmelrochen, ich bleib hier.
Weißt du, weil Schimmel ist auch so Quatsch.
Sie hätte jede Zeit und Gelegenheit nutzen können, um die kleine Rose schon zu entführen, aber nein, die lebt dort erstmal ein paar Tage, die ist Story von Resi 8 ist so hirnverbrannt. Selbst wenn Ethan in dem Dorf ankommt und vom Duke erklärt bekommt, du musst deine Tochter jetzt in 4 Fläschchen wieder zusammensammeln. Die Arme, die Beine, den Kopf und den Torso. Wo ist das Problem? Und danach, also meine Tochter wurde zerstückelt, kann ich die dann wieder zusammenkleben? Oder dann, na mach doch erstmal, sammel doch erstmal die Flaschen und dann gucken wir weiter. Ne? Und bitte trauer nicht zu sehr. Geh du
alleine die Tatsache, dass der Ursprung des Moldeds der Megamycet zufälligerweise genau da liegt, wo Mia und Ethan hingezogen sind,
um von den Bakers weg zu sein.
Dieser Zufall ist alleine schon maximal beknackt.
Ja, vor allem darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielen Dank dafür.
Ist tatsächlich so. Aber ich habe mir auch, wo der Reveal kam, dass er eigentlich schon längst tot ist und eigentlich nur noch ein Pilz ist, da habe ich mir in dem Moment gedacht, sag mal, wie kann Pilz dann ein Kind zeugen? Hä? Wie funktioniert das?
Mit Sporen mit seinem, oder was? Mit seinem Pilz. Also der macht das schon wie.
Der macht das schon irgendwie.
So blödsinnig.
Ja, es ist schon.
Ob die sich dann auch Geschlechtspilz holen?
Ja, genau.
Ist das denn wieder was Gutes?
Ethan, ich kann heute nicht. Ich habe einen Pilz. Ja.
Aber nicht von mir.
Das kann nicht ich gewesen sein.
Ja, das meine ich. Vor allem hat sie ja mir anscheinend gewusst, sie hat ja mehrmals, also so kam es ja dann in dem Spiel heraus, mehrmals versucht, ihm das zu sagen, ja. Wo ich denke, ihr habt schon ein Kind, was jetzt ein Jahr alt ist ungefähr oder kurz vor seinem ersten Geburtstag. In der Zeit hast du es nie geschafft, mal zu sagen, hey, Ethan, du bist eigentlich tot.
So. Ja, das ist schwierig. Na, wie sagst du jemandem, dass er tot ist? Ja, ist schon schwierig. Also, wie geht man an diese Geschichte ran? Du, ich muss dir was sagen. Fall jetzt bitte nicht tot um. Aber, hä? Also,
es hat auch den siebten Teil so obsolet gemacht, ne? In dem Moment, wo du erfährst, ja, du bist eigentlich schon längst tot. Im siebten Teil bist du in dem Moment, wo du das erste Mal dran warst, gestorben. Und dann denke ich mir, warum habe ich dann den siebten Teil gespielt? Weißt du, das ist. Nein.
Jack Baker tötet dich. Der sagt, willkommen in der Familie, Junge. Der knallt dir inne. Und dann tritt er dir nochmal ins Gesicht. Und daran stirbst du schon.
Ja. Richtig.
Ja. Der Rest ist dann so. Also, wie gesagt, die haben Pete Fabiano in allen Ehren, aber die haben sich da eine unglaubliche Scheiße einfallen lassen. Also Resident Evil war immer absurd, da muss man auch echt die Lanze für brechen. Das war irgendwie, wo du sagst, das lässt sich immer übelst easy erklären, aber gerade 7 und 8 setzen diesem Ding nochmal so eine Krone auf, einfach so eine Masse an Scheiße zu produzieren, storytechnisch. Das kann sich wirklich mit The Last Jedi und Rise of Skywalker die Hand reichen. Ja. Das ist genauso bekloppt.
Boah, reicht dir die Hand.
Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir bis hier oder bis heute angekommen jetzt, mit Resident Evil 4 Remake. Wir haben das ja schon angesprochen, ne? Eigentlich ist die Geschichte von Ethan und so weiter, das ist auserzählt, ne? Auch mit dem Shadows of Rose DLC. Mhm. Da können wir eigentlich einen Haken hintermachen. Und was jetzt auffällt, ist eigentlich, dass die erste Epoche waren 6 Jahre, die zweite 7 Jahre. Jetzt sind wir wieder bei 7 Jahren angekommen und gewisse Leaks von Dust Golem und so weiter, die haben schon gesagt, Resident Evil 9 soll irgendwie alles anders machen.
Mhm. Okay, Autorennspiel oder wie?
Ja, das jetzt wohl nicht, aber vielleicht.
Resident Evil.
Genau, mit Jack Bakers Auto. Ah, nee, ist ja schon kaputt, ja, okay, ne?
Das ist übrigens Ethans Auto.
Oder ja, okay, ja.
Tolle Karre, Arschgesicht, sagt er nicht so?
Ja,
so.
Ja.
Nette Karre. Wollen wir eine Spritztour machen, Junge?
Meint ihr denn, es ist jetzt wieder soweit, dass Resident Evil sich jetzt wieder neu erfinden muss? Oder dass sie es machen werden?
Du meinst jetzt.
Schwierig zu sagen. Also, Teil 9 muss irgendwo noch eine kleine. Also, die müssen gar nichts. Resident Evil muss gar nichts. Gerade diese Teaser am Ende, wo sie sich bewiesen haben, dass die gar nichts müssen. Zum Beispiel, egal wie oft du da irgendwie so einen Teaser hinten dran hast vom T-Abyss-Virus oder von Steve aus Code Veronica, nie wird irgendwas nochmal aufgegriffen aus diesen Schlussteasern.
Wenn sie es nicht wollen, machen sie es halt einfach nicht.
Ich würde es extrem feiern, wenn Resident Evil 9 ein Potpourri davon wäre, all diese Storys jetzt zu Ende zu erzählen. Ob es nun in D-Generation das mit dem G-Virus ist oder wie hieß der nochmal? Jake Muller aus Jake Resident Evil 6. Ja, ja. Wie der in Resident Evil 6 dort in Indien zum Schluss für einen Appel irgendwelche Monster verkloppt oder so. Keine Ahnung.
Was ist aus Bill?
Aber Chris, jetzt mal ganz ehrlich, die schaffen es nicht mal, eine neue, relativ unabhängige, simple Story zu erzählen. Glaubst du, die haben da jemanden, der es schafft, alle losen Fäden zu einem großen Finale zusammenzuführen? Never fucking ever.
Ich würde mich auf diesen Job bewerben, diese Story zu schreiben, und ihr kriegt alles, was ihr wollt. Und da ist für jeden Resi-Fan was dabei. Ich würde mich auf diesen Job bewerben, das zu tun. Also, natürlich hier so, ich würde Steve aus Prinzip nicht nochmal auftauchen lassen. Da würde man irgendwo ein Dokument finden, dass Wesker noch ein bisschen an dem rum experimentiert hat und dann aber einen Müll geschmissen hat, weil der auch als Toter nichts getauft hat.
Lass das aber nicht die Schlotti hören, du.
Ja, Schlotti, lieben Gruß an der Stelle. Steve ist mir egal. Ja?
Oh, sorry!
Ja, aber egal. Ich habe es ja gerade eben auch schon erwähnt, Bill ist ja auch nie wieder aufgeteilt, ne, aus dem Zero-Spiel.
Billy.
Aber einfach super austauschbar, der Vogel.
Ja, natürlich. Aber sie bringen halt immer wieder Charaktere, wo sie dann einen Cliffhanger oder so einen Happen hinwerfen aus jedem Spiel, und dann hört man nie wieder was oder es wird anders erzählt. Genauso wie Barry, ne? Mhm. Hätte ich auch Bock, mal wieder ein richtiges Spiel zu sehen. Ja, es gibt Revelations, aber so in der Hauptreihe würde ich den auch mal gerne wieder
sehen. Ja, wäre schon cool.
Alter, also, was auf jeden Fall Barry noch denn jetzt überhaupt?
1 Million Jahre.
Keine Ahnung, 60?
28.
Ich glaube, der war im ersten Teil, war der da nicht super jung?
Nee. Barry? Der war schon.
War der nicht 35 oder so?
Ich würde sagen sogar 38, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auch egal. Was sie auf jeden Fall zu Ende erzählen müssten, ist irgendwie dieses, Chris hat ja nicht mehr die BSAA, der hat offensichtlich bei denen gekündigt, weil die auch irgendwie Geschäfte mit Biowaffen machen. Und zum Schluss sieht man ja, dass der dieses Wolfhound-Squad hat, dass man vielleicht mal was über die erfährt, obwohl es jetzt nicht super wichtig wäre, was das für Vögel sind. Aber warum er nicht mehr bei der BSAA ist, was hat sich verändert von deren Einstellung, dass er gesagt hat, boah, hier arbeite ich definitiv nicht mehr. Und vor allem, was Jill davon hält, weil sie ist ja wohl noch bei der BSAA. Jedenfalls sieht man das in 2015, dass sie beide noch bei der BSAA tätig sind in Death Island. Mhm. Und dass sie das irgendwie wieder aufgreifen, was, ob die BSAA jetzt vielleicht sogar der neue große Antagonist ist im neunten Teil oder ob man da nochmal eine große Hauptfiliale in Europa irgendwie besuchen muss. Und
in Village haben sie ja da irgendwie Biowaffen abgeworfen, ne?
Genau, ja. Aber das Interessante an diesen Biowaffen ist ja, dass die das Face-Model von Chris hatten. Und jetzt ist entweder die Frage, haben die das nur genommen, um Geld zu sparen, so vom Designtechnik her, oder ob die wirklich von Chris irgendwie Klone gemacht haben.
Also ich glaube, wovon ich wirklich fast zu 100% ausgehe, ist, dass die Perspektive wieder vollkommen auf Third Person geht. Weil nicht umsonst hat es diese Third Person DLCs bei Shadows of Rose war das, ne? Da, als das rauskam und so weiter, gab es ja noch, dass du Village in Third Person spielen konntest. Ich denke, da wird die Richtung auf jeden Fall wieder hingehen. Was sie noch neu machen werden, das ist bei Resident Evil halt echt immer so eine Wundertüte. Du weißt es halt nicht. Und dann kommen sie mit irgendeinem Blödsinn um die Ecke. Oder halt eben auch nicht. Ne? Vielleicht wird es mit was Gutem.
Ich finde es aber, ich würde das ein bisschen schade finden, ehrlich gesagt. Weil ich finde das bei Resi geil, dass immer diese drei Trilogien, also oder beziehungsweise die ersten beiden Trilogien, dass die immer so einen einheitlichen Look haben oder so ein einheitliches Konzept. Und irgendwie jetzt bei 7 und 8 und bei dem neunten Teil, der kommt, da fühlt es sich dann so durcheinander gewürfelt irgendwie an. Du hast 7 und 8, was aus der Ego-Perspektive spielt und ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber es wird halt die Story der Winters erzählt. Dann hat man das Ganze mit so einem DLC, der total scheiße war, einfach abgefrühstückt und klatscht dann jetzt als neunten Teil irgendwie was völlig anderes dran. Also es ist nur eine formelle Sache, aber ich würde das irgendwie ein bisschen schade finden, dass man dann nicht so eine einheitliche runde Trilogie macht.
Ja, und dass es vor allem für einen Teil nochmal in der First Person bleibt, das fände ich geil.
Ja.
Also, die sollen noch einmal die Ego-Perspektive bringen. Ja. Und die entwickeln doch sowieso dann noch die Third Person dazu, den VR-Modus dazu, wenn sie wollen. Also
ich glaube das wirklich nicht, dass wir nochmal First Person bekommen wollen. Das First Person-Ding ist halt Ethan, ne? Weil Ethan sollte ja vorher auch kein Gesicht haben, weil das sollte sich für uns ja immersiver anfühlen und so weiter. Ethan ist aber jetzt wirklich Geschichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt ein Spiel mit Leon oder Jill kriegen in First Person, weil ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die keiner wollen würde.
Könnte ich sie auch kämpfen sehen.
Na gut, aber die haben ja diesen Not a Hero DLC von Chris dann auch in der
Perspektive.
Gut, das war eh nicht Chris drauf
geschrieben. Ich wollte gerade sagen, das war ganz gut, dass sie es so gemacht haben.
Ja, stimmt auch.
Um das mal ganz kurz einzuwerfen, Barry wurde 1960 geboren, wäre also jetzt 64.
Krass. Und wie alt wäre er 1996 gewesen?
1996 wäre 36.
36, nicht 38, alles klar. Gut.
So viel dazu.
Gut, okay. Alles klar.
Also, habt ihr denn irgendwelche gewissen Hoffnungen für Teil 9?
Nein.
Bitte verkackt's nicht, ey.
Macht Wendigos, macht noch andere Fabelwesen, die wir noch nicht hatten. Irgendwie vielleicht noch ein bisschen so ein Chupacabra oder den Jersey Devil. Fände ich ganz nett so als
Mannbärschwein!
Was?
Mannbärschwein.
Schweinbärmann.
Schweinbärmann.
Schweinbärmann aus Dorfpark. Genau. Ja, also monstertechnisch tobt euch aus. Bitte macht einfach wieder eine vernünftige Geschichte. Das ist alles, was ich mir wünsche. Ob ihr nur Open World macht, ob ihr mir ein Rennspiel macht oder keine Ahnung, oder ein Command and Conquer Game, bitte das, einfach nur eine vernünftige
Geschichte. Das ist tatsächlich noch nie da gewesen, ne? Ein Resident Evil Open World Spiel.
Erstens das und zweitens auch noch kein Strategiespiel. Also die beiden Nischen sind nur offen.
Aber so Resident Evil à la Halo Wars. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Aber
so ein Open-World-Ding.
Ja. War wohl angeblich das Konzept zuerst für Teil 9.
Okay.
Open World und Multiplayer.
Okay.
Das könnte funktionieren, weil ich sag mal so, mit diesem Backtracking und die einzelnen Areale, die dann durch so einen Hub verbunden sind, es war überhaupt kein Open World, aber so vom Konzept her war es ja bei Teil 8 schon leicht angedeutet, wenn die da einfach die Areale vergrößern würden und dann vielleicht wirklich so ein Setting in der amerikanischen Wildnis, wo du dann irgendwelche Camps und irgendwelche Holzhütten hast und irgendwelche Wälder und so, das könnte echt gut funktionieren. Ist dann halt die Frage, ob es sich noch wie ein Resi anfühlt, ne?
Ich überlege gerade.
Die Frage ist halt nur, was für Wesen die dann reinbringen in den neunten Teil. Weil wo ich damals gelesen hatte, also die Ankündigung, hier es wird mit Werwölfen und Vampire zu tun haben, dachte ich auch so, oh nee, die gehen jetzt wirklich den Schritt. Es gab ja schon mal, war das zum vierten Teil oder sowas, wo es mit Geistern irgendwie, war zum vierten Teil da damals, gell?
Ja.
Und wo ich auch gedacht habe, es passt so gar nicht rein, und Vampire und Werwölfe, wo ich, wie gesagt, wo ich das erstmal gelesen hatte, dachte ich auch so, oh, das passt so irgendwie gar nicht in diese Resident Evil Lore rein. Mhm. So wie sie es jetzt dann gelöst haben, war.
Hat sich dein Verdacht bestätigt?
mit diesem, naja, es waren ja im Prinzip keine richtigen Vampire, ja. Also es waren ja eher so. Was waren es, Fliegen?
Es gab diese Kadu-Dinger und rein zufällig ist einmal das komplette Potpourri der, wie sagt man, europäischen Folklore rausgekommen.
Ja,
was ein Zufall.
Und deswegen,
Transsilvanien-Light.
Ja.
Deswegen frage ich mich halt jetzt, was wollen sie in dem neunten Teil dann für Wesen bringen? Weil Zombies im Prinzip. Zombies, ja, Zombies wären mir halt auch am liebsten, weil dann wären wir wieder bei Resident Evil. Aber die haben ja seit dem vierten Teil mit diesem Ouroboros, also das war fünfter Teil, aber so mit diesen Wirten und
Parasiten.
Parasiten und sowas dann zu tun gehabt. Jetzt sind es dann auf einmal Fabelwesen, also mit Vampiren und Werwölfen. Was wollen sie jetzt dann im neunten Teil machen? Wollen sie jetzt Einhörner, Feen und
Oha, so eine richtige Horrorfee.
Horrorfee, ja. Also ich
die Hexe also, aus Hexen, das wäre geil.
Aber ihr versteht meine.
Also ich weiß ja nicht, also ich lasse mich da gerne überraschen. Kreativ waren die da eigentlich schon immer, ne?
Ich glaube.
Gab ja schon, also wenn nicht wieder Dinosaurier kommen jetzt, so wie ein T-Rex, also.
Ey, ohne Scheiß, ich glaube, Resident Evil 9 wird einfach so wie Supernatural. Du hast dann auch dein Auto, kannst durch die Welt fahren, da hast du den Open-World-Aspekt und dann hast du immer so verschiedene Quests, die du annehmen kannst und musst dann die Monster erstmal finden und zur Strecke bringen.
Oha, oha.
Oder so ein Red Dead Redemption 2-Ding.
Ja.
Kann ja auch, also ich bin gespannt drauf, ich bin auch wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, das würde ich jedem Remake vorziehen, dass ich Resi 9 sehe und weiß, worum es geht, und ich, auch wenn es am Ende mega scheiße wird, ich lasse mich trotzdem wieder hypen. Und ich werde mit offener Sabberrinne hier sitzen, wenn wir den Trailer analysieren, und ich werde oder wenn wir vielleicht sogar das Showcase streamen, wo dieser Trailer gezeigt wird. Ich werde mich wieder in den Bann ziehen lassen, wie ich das seit 2012 tue. Und ich habe Bock drauf, und ich auch in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich enttäuscht werde, will ich das einfach sehen und mitnehmen.
Ne? Aber wenn sie sowas machen würden, wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption, da gab es ja dieses DLC, Undead Nightmare, ja, wo dann die Cowboy-Welt mit Zombies überlaufen war.
Ja.
Sowas wäre doch, also es wäre Open World. Ja, und
also ich meine,
Redemption ist ein Klassiker.
Ja.
Capcom, die üben ja jetzt gerade, sag ich mal, so ein bisschen. Was heißt üben, ne? Aber das nächste, was jetzt kommt, ist Dragon's Dogma 2. Mhm. Das ist ein Open World Game. Danach kommt Monster Hunter World. Wie hieß das noch? Monster Hunter?
Rise? Nee.
Neuer Monster Hunter Teil. Neuer Monster
Hunter. Genau, ich glaube, das war Rise, ne? Keine Ahnung. Ja. Das nächste Monster Hunter wird ja auch Open World.
Die heißen immer Rise oder Legacy inzwischen, die Games.
Rise, Legacy.
Oder Aftermath. Aftermath wird auch noch ganz, ganz häufig verwendet.
Nee, Monster Hunter Wilds.
Jetzt Wilds. Wilds. Okay. Oh.
Genau. Ja, also vielleicht
könnte was dran sein. Ne? REX Engine, größere Areale darstellen.
Ja.
Who knows?
Wer weiß. Aber gut, ich glaube, dann sind wir hier am Ziel angekommen, was die Epochen angeht. Ganz kurz, wenn ihr ein Spiel aus jeder Epoche dürft ihr euch aussuchen, welches wäre das?
Chris, was wir auf die einsame Insel mitnehmen dürfen?
Ja, ein Spiel aus jeder Epoche dürft ihr euch mitnehmen.
Ein Spiel aus jeder Epoche.
Das Resi 3 Remake bei der letzten Epoche, Resident Evil 6 bei der zweiten Epoche.
Ja, okay. Ja.
Nein, und Zero aus der ersten Epoche. Ja, nein, natürlich,
du bist mein
natürlich.
Mann.
Warte, ich muss kurz überlegen. Klar, okay, erste Epoche, Resident Evil 1. Mein All-Time-Favorite. Director's Cut vorzugsweise, noch vor dem Remake. Mhm. Zweite Epoche, Resident Evil 4 Original. Es sei denn, einer von euch kommt mit, dann könnte ich mich vielleicht zum Fünfer hinreißen lassen.
Ein bisschen alleine.
Damit wir das schön im Koop durchspielen können. Im Koop macht es halt mehr Spaß. Das ist wie beim Sex halt einfach. Ne? Das macht zu zweit viel mehr Spaß als allein. Ne?
Aber alleine weißt du ja immer, was Phase ist halt, ne?
Und du weißt immer, wenn du alleine spielst, kannst du niemanden enttäuschen, ne?
wir bei Radio Raccoon haben ja auch gehört, dass wenn man alleine spielt, dass es auch das Leben verlängert, und Ich glaube, wir haben alle vor, unsterblich zu werden.
Wir spielen sehr, sehr viel alleine. Ne? Fand ich immer gut, wie der Vater von Jim das bei American Pie gesagt hat. Es ist, als ob du einen Tennisball gegen eine Mauer prügeln würdest. Was ja Spaß machen kann. Aber es ist leider kein Spiel. Es ist kein Spiel. Was du brauchst, ist einfach eine Partnerin, die den Ball zurückschlägt.
Ja, damals okay. Im Ferienlager.
Damals im Ferienlager. Und also Resident Evil 4 Original aus der zweiten Epoche. Mhm. Dritte Epoche würde ich sagen Resi 2 Remake. Wenn, ja.
Pat? Auf jeden Fall. Ja, also auch Resi 1 Remake. Resident Evil 4 Original und Resident Evil 7.
Okay. Hat er gerade Resident Evil 4 Original gesagt? Hört.
Ja, bei mir wäre es, glaube ich, ich glaube, ich würde das 1er Remake tatsächlich mitnehmen. Ich mag das Original aus der ersten Epoche ein bisschen lieber, aber weil ich das 1er Remake einfach nicht so viel gespielt habe wie das Original. Deswegen würde ich das mitnehmen. Aus der beim zweiten ganz klar Resident Evil 4 Original und beim dritten das 2er Remake. Ganz, ganz toll. Und das letzte Wort hat sozusagen unser Gast.
Das Ding ist, ich bin bei der ersten Epoche so im Zwiespalt, weil ich mochte das erste unheimlich gern, das Original. Ich fand das Remake ziemlich stark, weil die Geschichte von der Trevor, Lisa, glaube ich, genau. Das hat mir noch gut gefallen, und das hatten sie ja im Original nicht mit drin. Aber ich bin immer noch, wenn ich jetzt aber in der ersten Epoche den Resident Evil 2 mitnehme und dann in der letzten Epoche Resident Evil 2 Remake, habe ich zweimal Resident Evil 2, das ist halt auch doof. Nee, dann bleibe ich bei Resident Evil 1 Remake aus der ersten Epoche. Mhm. Aus der zweiten bin ich tatsächlich bei 4er Original und bei der letzten dann Resident Evil 2 Remake.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Liebe Kunis, schreibt uns doch mal in den Kommentarbereich, was ihr mitnehmen würdet. Das wird uns schon sehr interessieren. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Sam?
Daumen hoch. Liken.
Genau, wenn ihr mehr von Sam Fischer sehen wollt und mehr von dem Dude hören und sehen wollt, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da findet ihr alles, was ihr braucht zu seinem Twitch-Kanal, Dankeschön. Zu seinem YouTube, zu seinem Podcast und so weiter und so fort. Danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Resi zu quatschen.
Immer schön swipen bei Tinder, ne?
Aber das war ja auch jetzt heute nicht das erste und letzte Mal, dass wir uns hören. Wir werden ja auch noch bei dir mal zu Gast sein. Ne?
Richtig. Danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war sehr nervös. Wie gesagt, als alter Hase war ich jetzt trotzdem nervös. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Und Jungs, es war geil. Mir hat Spaß gemacht.
vielen Dank.
Dankeschön, dass du deine Zeit genommen hast.
Ich danke.
Ja, und damit, liebe Kunis, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.
Ciao.